Schönen guten Abend. Es ist 18.36 Uhr. Ich darf die heutige Sitzung der Stadtverordnetenversammlung hiermit eröffnen. Ich begrüße alle Stadtverordneten, die Mitarbeiterin der Verwaltung, natürlich unseren Bürgermeister, unsere Gäste und die Bürgerinnen. Ja, ich bitte Herrn Ronny Richter heute zu entschuldigen. Der ist beruflich unterwegs und kann deswegen leider heute nicht mit uns hier tagen. Ich werde versuchen, das würdig vertretend über die Bühne zu bringen. Zackig, genau. Eröffnung der Sitzung. Wir dürfen feststellen, dass wir ordnungsgemäß eingeladen haben, es sei denn, jemand der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sieht das anders. Das ist nicht der Fall. Und da wir insgesamt 12 Stadtverordnete in der Zwischenzeit anwesend haben, sind wir auch beschlussfähig. Ich darf weitergehen zu Tagesordnungspunkt 2, Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Anmerkungen zu selbiger? Ja, Herr Weidler?
Ja, guten Abend erstmal. Anmerkung zur Tagesordnung. Aufgrund der Tatsache, dass wir heute nur zu 12 beschlussfähig sind, würde unsere Fraktion CDU, FDP inklusive mir die Beschlussvorlage, jetzt muss ich ganz kurz spicken, die F 286/2023 zurückziehen und in die nächste Sitzung verschieben, aufgrund der Tatsache, dass wir hier eine Dreiviertelmehrheit brauchen. Also das bedeutet, wir bräuchten mindestens 15 von 19 Stimmen. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Herr Weidler.
Eine Anmerkung sei mir noch gestattet, habe ich gerade eben vergessen. Der Herr Lehne von der TH ist ja im Endeffekt heute anwesend, hatte mich gebeten, eventuell sämtliche Beschlussvorlagen, die damit zu tun haben, eventuell vorzuziehen, wobei es dann nur noch eine gibt, und zwar die Rücknahme des ersten Beschlusses zur Hochschulstadt. Ich denke, da braucht der Herr Lehne an der Stelle nicht anwesend sein. Von daher reicht es, wenn er denn sozusagen nur seine Themen der Hochschule vorträgt. Danke.
Vielen Dank. Herzlich willkommen, Frau Scheiner. Wir sind jetzt 13 Stadtverordnete fürs Protokoll. Also quasi können wir jetzt in der Tagesordnung, Herr Lehne, doch so verfahren, weil die Rücknahme des Beschlusses ja nicht so spannend an der Stelle. Dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 6.12 ist dann heute quasi nicht mehr auf der Tagesordnung und findet sich dann im besten Fall in der nächsten Runde wieder. Kommen wir zu drittens, die Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung. Diese war am 26.09.23. Gibt es hierzu Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Damit gilt die Niederschrift als angenommen. Wir kommen zum Punkt viertens, Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Ich habe jetzt so kurzfristig keinen Bericht vorbereitet, Herr Bürgermeister. Insofern geht das Wort an Sie.
Ja, schönen guten Abend an alle Stadtverordnete und an alle Gäste. Den Wunsch nach zackig, lieber Martin Stock, kann ich leider nicht erfüllen, also ich zumindest nicht. Da sind doch so ein paar Sachen aufgelaufen, aktuell sogar heute früh. Und wir versuchen es aber trotzdem mal einigermaßen geordnet durchzukommen. Meine Themen zum Bericht des Bürgermeisters, Workshop und Kinder- und Jugendbeteiligung, der findet am 12.12. statt. Hier nochmal die Bitte an alle Abgeordnete, möglichst zahlreich zu erscheinen. Sie legen ja dort fest, so ist die Einladungsmail formuliert worden, in welcher Form die Kinder- und Jugendbeteiligung gewünscht ist von den Abgeordneten. Demzufolge müssen Sie da auch mitreden. Insofern ist der 12.12. auch eine wichtige Grundlage für den ersten Sitzungslauf 2024, wo wir da einen Beschluss fassen wollen dazu. Wenn es da Rückfragen gibt dazu, bitte die Fraktionsvorsitzenden nochmal ansprechen. Und ich möchte in diesem Rahmen auch auf den sachlichen Umstand hinweisen, dass Kinder- und Jugendbeteiligung ein geschütztes Rechtsgut ist und inzwischen einklagbar, sodass bei Nichtbeachtung der nunmehr neue Landrat möglicherweise ab 1. März die Kommunalaufsichtsbehörde da in Bewegung setzen kann. Also das Da können also tatsächlich auch Ersatzvornamen können dort beauftragt werden. Also es hat tatsächlich auch einen ziemlich rechtlichen Hintergrund. Deshalb nochmals die Bitte, Kinder- und Jugendbeteiligung, das Thema ernst nehmen und am 12.12. bitte da sein. Elektronische Zeiterfassung am 01.01.24 wird die Arbeitszeit der Beschäftigten im Volkshaus elektronisch erfasst. Die Abstimmung mit der beauftragten Firma laufen engmaschig und planmäßig. Software ist installiert. Derzeit werden die Mitarbeiterdaten und die Zeitmodelle eingepflegt. Die Zeiterfassung, das ist ja beschlossen worden, erleichtert die Arbeit der Lohnbuchhaltung, eben auch die Urlaubs- und andere Zeiten als Schnittstelle, um diese zu erfassen. Und wir werden noch im Dezember eine kurze Testphase haben, um das System kennenlernen zu können, also vor Weihnachten noch. Und die Außenstellen der Stadt Wildau, wie Bauhof oder die städtischen Kitas, so ist der Plan, folgen sukzessive zum Sommer 2024. Dienstradleasing zum 01.01.24 sollte eine Rahmenvereinbarung zum Dienstradleasing wirksam werden. Das hat aufgrund von Ausschreibungen nicht funktioniert, weil es hat sich kein Anbieter gemeldet. Nun wird beschränkt ausgeschrieben. Und wir hegen die Hoffnung, dass die Angestellten der Stadt Wildau das Fahrradleasing spätestens Ende Februar nutzen können. Bürgermeistersprechstunden am 5.12. besteht in diesem Jahr nochmal die Möglichkeit, mit mir ins Gespräch zu kommen, wer das möchte, von der Bürgerschaft. Insgesamt haben wir jetzt 12 Stunden in diesem Jahr angeboten, 12 Bürgermeistersprechstunden, die immer so um die 3 Stunden gedauert haben circa. Wir haben das Verfahren der Ansprechbarkeit, insbesondere wenn es Problemlagen und Wünsche gibt, das haben wir optimiert. Wir haben jetzt einen Bürgerservice eingerichtet, der unter bürgerservice@wildau.de eingerichtet ist, beziehungsweise auch per Telefon ist auf der Webseite zu finden. Der Hintergrund ist, dass die verschiedenen Fachabteilungen zum Teil unterschiedliche Auskünfte gegeben haben, also möglicherweise gleiche Auskünfte zu verschiedenen Zeitpunkten, und wir haben das jetzt so ein bisschen gebündelt. Das macht unsere Frau Rössel, die ist da Ansprechpartnerin, wird dann entsprechend vertreten, so dass wir dadurch eben noch schneller und kompetenter sind. Stadtradeln habe ich heute eine Auszeichnung vornehmen können. Es fand ja vom 9. bis 29. September diesen Jahres statt. Es waren 11 Teams, die insgesamt 21.400 Kilometer erradelt haben. Also es ist einmal halb um die Erde rum. Es wurden 3 Tonnen CO2 vermieden und es ist eine Steigerung zum Jahr 2022. Da wurden nur 2 Tonnen CO2 vermieden. Und die beste Einzelleistung lag bei 841,6 Kilometer. Und das Team der TH Wildau gewann in der Kategorie Bestes Team mit 7.893 Kilometern in der Gruppe Wildau bewegt sich. Ja, das ist doch sehr lobenswert. Ja, wir hoffen insofern auf eine rege Teilnahme im kommenden Jahr und vielleicht auch auf mehr Radfahrende aus der Politik. Kommen wir zum Bericht aus den Gesellschaften, Bericht der Vivo. Es gibt Außenstände per 31.10.23. Zu diesen Außenständen sind 65 Ratenzahlungsvereinbarungen getroffen worden, 64 von Wohnungs- und eine für einen Gewerbemieter. Die aufgelaufenen Außenstände von 1,1% der Jahresmieten, sind ein Großteil davon, entfallen tatsächlich auf diesen einen Gewerbemieter. Betriebskostenabrechnung, wie zu erwarten war, haben sich 3 Gruppen herausgebildet, was die Reduzierung von Nebenkosten, insbesondere Wärme, anbetrifft. So gibt es Mieter mit sinkenden, annähernd konstanten und steigenden Verbräuchen. Entsprechend sehen auch die Abrechnungen aus. Aufgrund der angepassten Wärmevorauszahlung für das kommende Jahr können auch die Betriebskostenvorauszahlungen für das Jahr 2024 bei einem Großteil der Mieter gesenkt werden, sodass die Bruttomieten sinken werden. Personal wie in der gesamten Wirtschaft, so hat auch die Vivo Probleme, gute und geeignete Fachkräfte zu finden. Insbesondere in den nächsten Monaten müssen geeignete Fachkräfte gefunden werden, um die mittelfristig ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen entsprechend nachzubesetzen. Aktuell müssen lukrative Angebote abgelehnt werden, da nicht genügend personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Vielleicht auch nochmal, by the way, Sie brauchen sich keine Notizen machen. Diesen gesamten Bericht, den gibt es als Anlage dann zum Bericht des Bürgermeisters. Da kann man das dann im Detail, also einige Sachen lese ich auch nicht vor, weil es sonst einfach zu viel wird. Geschäftstätigkeit, Baumaßnahmen, Kopfbauten, Hückelhofener Ring 15 und 33. Die Bautätigkeiten laufen wieder an. Es gab eine Bauverzögerung durch die Umverlegung der Trinkwasser- und Telekomleitung von 6 Monaten immerhin. Das Wohngebäude Fichtestraße, Bergstraße. Die Bautätigkeiten liegen im Plan. Da ist der Übergabetermin am 15. Dezember diesen Jahres. Kommunale Wärmeplanung im Dienstleistungsauftrag für die Stadt Wildau. Ausschreibungsunterlagen wurden versendet. Wir haben heute gerade die letzten Gespräche geführt und die Beantragung der Fördermittel ist in Vorbereitung. Stichkanal, das Vorhaben Stichkanal ruht derzeit. Grund ist die Prüfung des Vorhabens durch die Denkmalschutzbehörde. Mit einer Entscheidung ist nicht vor Februar 2024 zu rechnen. Zwischenzeitlich stehen für das Projekt noch weitere angrenzende Flächen zur Verfügung, sodass eine noch umfangreichere Neugestaltung dieses Areal möglich sein könnte. Hier vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ich es nicht schon mal gesagt habe, den Förderbescheid haben wir bekommen, dass es kein Fördergeld gibt. Also der Förderantrag für die Sanierung des Stichkanals wurde nicht positiv beschieden. So, dann zur Personalie Frank Kerber. Im Arbeitsgerichtsprozess Frank Kerber gegen die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft wurde von Frank Kerber die Berufung von dem Landesarbeitsgericht am 21. November zurückgenommen. Damit hat das Urteil der Klageabweisung vom Arbeitsgericht Cottbus vom 24.11.2021 Bestand, in dem die Kündigungsschutzklage von Herrn Kerber abgewiesen wurde. Die fristlose Kündigung durch die Stadt gegen Herrn Kerber im Frühjahr 2020 war demnach rechtmäßig. Durch dieses Urteil wurden Kosten in Höhe von ca. 180.000 Euro eingespart. Diese setzen sich im Wesentlichen aus pauschalisierten Abfindungsansprüchen, geltend gemachten Löhnen sowie sonstigen Pauschalen zusammen. Diese eingesparten Kosten übertreffen bei weitem die Kosten der beauftragten Rechtsanwälte. Das auch nochmal als Satz, weil da ja auch durchaus auch von Fraktionen nachgefragt worden ist. Darüber hinaus besteht ein Kostenerstattungsanspruch in der zweiten Instanz an Herrn Kerber. Nachdem Herr Kerber die Berufung zurückgenommen hatte, hat die WIWO versucht, eine gütliche Einigung mit Herrn Kerber bezüglich der erworbenen Wohnung herbeizuführen. Dies ist allerdings gescheitert. Damit ist zumindest der Arbeitsrechtsstreit mit Herrn Kerber beendet. Termin bezüglich Rechtsstreit um die Herausgabe von gekauften Wohnungen ist im Januar 2024. Nach Deutung der WIWO dürfte es unstrittig sein, dass die Wohnungen zu Unrecht erworben wurden. Vielmehr geht es in dem Rechtsstreit um den Tatbestand der Verjährung. Insgesamt kann man zur WIWO-Tätigkeit sagen, die Geschäftstätigkeit der WIWO läuft im Rahmen der geplanten Parameter. Fachkräftemangel verhindern Wachstumschancen. Die kommunale Wärmeplanung wurde übernommen und wird bis Ende des Jahres vergabereif der Stadt zur Verfügung gestellt. Bericht aus dem BADC, Arbeitsstand Flächenentwicklung des Projektes Damewiesen in Wildau, Beweidung mit Wasserbüffeln. Hier nur so viel, die diesjährige Beweidung begann am 16. Mai auf der Fläche 5, Fläche am Stadtgarten mit einer Herde von 5 Männchen. Die Flächen zum Start der Beweidung wurden in Abstimmung mit dem Kranichschutz ausgewählt. Am 25.09. wurde eine Abwasserleitung am Stadtgarten beschädigt. Zum Zeitpunkt der Havarie befanden sich die Wasserbüffel auf den Flächen am Stadtgarten. Das austretende Abwasser hatte zur Verunreinigung der Fläche, Pflanzen und Boden geführt. Zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden durch den Verzehr von verunreinigten Pflanzen wurden die Wasserbüffel auf die benachbarten Flächen umgesetzt. Die Weidesaison endete am 17.11. auf der Weidefläche 4. Die Büffel sind in ihr Winterquartier nach Storkow umgezogen. So, dann haben wir gemeldete ukrainische Einwohner in der Stadt Wildau. Das sind insgesamt mit Stand 27.11. 113 Einwohner, darunter 19 Kinder bzw. 12 Jugendliche unter 12 Jahren. So, dann kommen wir zur Gemeinschaftsunterkunft, Friedrich-Engel-Straße 58a. Dort gibt es 77 Bewohner, auch mit Stand von gestern, 60 männlich, 17 weiblich und 18 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Bericht aus der AWO. Die AWO Wildau GmbH ist ja Mitglied im Arbeitgeberverband Wohlfahrt in Brandenburg e.V. Dieser Verband und Verdi verhandeln aktuell neue Entgelttarife für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalsituation bleibt angespannt. Trotzdem können wir vorsichtig optimistisch vermerken, so die AWO, dass die Zahl der Einstellungen jetzt bereits höher ist als im vergangenen Jahr. Auf dem Weg zum attraktiven Arbeitgeber haben wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach inzwischen 2 Jahren um ihre Meinung gebeten. Das Ergebnis wird im Dezember erwartet. Bericht aus der Wildauer Servicegesellschaft. Die Anpassung der Mehrwertsteuer laut Bundesgesetzgebung vom 7% auf 19% ab dem 01.01.2024 ist nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für Schulen oder Kindergarteneinrichtungen mit Serviceanteil, hauswirtschaftliche Dienste in Verbindung mit Fremdpersonal durch Dienstleister zutreffend. Die WSG Service, WSG Technik, Fahrdienst, zentraler Einkauf, Vermietung. In den oben genannten Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen. Die Umsatzzahlen entsprechen der Planung. Für den Service und Fahrdienst suchen wir nach wie vor Personal. Bericht aus der GEZ. Die Gesellschaft arbeitet stabil, die Mietauslastung liegt bei 100%. Bericht aus dem Wildorado. Personalbestand, eine Geschäftsführerin, 40 Mitarbeitende, davon 16 Teilzeitbeschäftigte, 14 geringfügig Beschäftigte, ein Student. Das Ergebnis Januar bis September, Plan ohne Zuschuss 801.694. Januar bis September 23 ist ohne Zuschuss minus 640.628. Der Zuschuss 2023 beläuft sich in Höhe von 801.694 Euro und das vorläufige Ergebnis inklusive Zuschuss sind 161.066 Euro. Im September 2023 gab es einen Besucherrückgang, den nicht nur das Wildorado, sondern eine Vielzahl von Schwimmbädern im Land Brandenburg zu verzeichnen hatten. Die Auslastung in den Kursen sowie im Fitness- als auch im Schwimmhallenbereich ist gut. In der Schwimmhalle führen mittlerweile mehr als 20 Schulen ihren Schwimmunterricht durch. Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses eines mehrjährigen Gasliefervertrages und der damit verbundenen Senkung des Gaspreises wurde zum 01.10.2023 die Wassertemperatur im Nichtschwimmerbereich der Schwimmhalle wieder erhöht. Die Wassertemperatur im Sportbecken liegt weiterhin bei 28 Grad, wie auch in den letzten Jahren. Und nach dem monatelangen Ausfall des Doppeldrehkreuzes am Zugang Schwimmhalle konnte zum 13.11. ein Ersatzdrehkreuz installiert werden. Es können nun wieder wie gewohnt die Dauer der Nutzung der Schwimmhalle erfasst werden und der Verzehr auf die Coins aufgebucht werden. Soweit erstmal der Bericht von mir.
Vielen Dank. Bevor wir weitergehen, gibt es Nachfragen zu diesem Bericht? Möglichst noch nicht die Fragen, die einzelne Fraktionen, habe ich gehört, dem Bürgermeister schon vorab geschickt haben. Das wird man dann in der Einwohnerfragestunde abhandeln. Herr Weidler.
Vielen Dank. Ich würde die Fragen einzeln nacheinander stellen, weil sonst ist es eventuell zu viel. Die erste Frage bezieht sich auf die Mieteinnahmen der WIWO. Sie, Herr Bürgermeister, als Gesellschafter, können Sie sagen, in welcher Höhe quasi die Mieteinnahmen der WIWO aktuell fehlen, weil Sie ja darauf eingegangen sind, dass es wohl einen Hauptmieter gibt, dem quasi, also der halt hauptsächlich Geld schuldet. Das ist die erste Frage.
Ja, also die konkrete Zahl, da gucke ich jetzt direkt mal, zum Glück ist er da, Sven Schulze, Geschäftsführer der WIWO, schönen guten Abend. Vielleicht können Sie, Herr Schulze, da direkt Auskunft geben, Sie haben die Zahlen da konkret im Blick.
Guten Abend, also ganz genau weiter, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, ich weiß nur, dass wir knapp 10,2 Millionen aktuell aufgelaufen an Umsatz haben, also an Mieteingängen. Aufgelaufen, wie gesagt, diese Hauptschuldnerforderung, das hat, um was Sie irrtümlich gesagt haben, nicht mit der Ratenzahlungsvereinbarung zu tun, sondern der eigentliche Schuldenbringer, dieser eine Mieter, hat keine Ratenzahlung vereinbart, sondern der zahlt halt einfach weniger. Und wie gesagt, das sind knapp 480.000 Euro, die dieser eine Schuldner aktuell hat, aufgelaufen, und bis zum Jahresende werden wir da noch weiter steigen. Reicht das erstmal, sonst müsste ich ja noch ein bisschen Zahlen suchen und dann kann ich Ihnen gleich was sagen.
Okay, nur damit ich das akustisch verstanden habe, 480.000 Euro. Ist das richtig?
Knapp 400, ja, ich sag mal, knapp 490.000, das ist einfacher zu merken.
Alles gut. Die zweite Frage geht um die Personalie Herr Kerber. Jetzt haben wir ja nun gerade von Ihnen gehört, dass das Arbeitsgericht natürlich so entschieden hat, wie einige das vermutet haben, also sprich, dass der Herr Kerber verloren hat im Arbeitsprozess. Meine Frage dahingehend ist jetzt, es gab damals ursprünglich eine Petition, die ins Leben gerufen worden ist. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr direkt an den Wortlaut, aber es ging um die Nichtkündigung des Herrn Kerbers und so weiter und so fort. Wird es dort von den Akteuren, also sprich, mir fällt da jetzt spontan die Initiatorin, ich glaube Frau Petra Reckmann ein, wird es dazu eine Stellungnahme geben, weil im Endeffekt waren die Anschuldigungen unsererseits, dass wir ja alle falsch liegen, im Endeffekt ja falsch. Gleichzeitig ist dann auch noch die Frage in Verbindung damit, wird es denn gegenüber den Stadtverordneten hier irgendwie eine Entschuldigung geben, weil wir wurden ja teilweise dann doch sehr stark angefeindet an der Stelle.
Also ich nehme das jetzt erstmal so zur Kenntnis. Eine Entscheidung würde ich da nicht treffen wollen. Ich muss auch tatsächlich sagen, weil auch immer wieder an mich herangetragen wird, Herr Bürgermeister, Sie müssen doch jetzt und da muss doch jetzt das entschieden werden und jenes muss gemacht werden. Ich denke, dass die ganze Sachlage vor Gericht genau richtig aufgehoben war. Und dort wurde Recht gesprochen. Und Recht tut dem anderen weh und dem anderen gut. Es soll aber trotzdem neutral sein. Und ich hoffe, dass dem Genüge getan worden ist. Und so würde ich das jetzt erstmal im Raum stehen lassen.
Herr Stock.
Ich habe eine Frage zu einer Formulierung, die hieß, dass wir lukrative Angebote inzwischen ausschlagen müssen, weil Personalmangel ist. Vielleicht könnte man da noch mal ein bisschen näher sagen, was ist denn das für ein lukratives Angebot, was da ausgeschlagen wird?
Gut, also fällt direkt in die Geschäftstätigkeit der Vivo. Ich weiß nicht, Herr Schulze, wollen Sie was dazu sagen? Bitte.
Also es geht hauptsächlich um das Thema Fremdverwaltung. Dort gibt es Anfragen in relativ großer Dimension, die wir aktuell nicht befriedigen können. Wir haben jetzt Mitarbeiterinnen eingestellt, um im Zweifelsfall dort zu machen. Die fängt am 1. Januar an. Und das Weitere ist ja, wie Sie vielleicht wissen, haben wir das öfter schon gesagt, wir würden gern den Handwerkerpool innerhalb der Vivo aufbauen, um im Prinzip selbstständig tätig zu werden in den Wohnungen, damit wir schneller Umbauten tätigen können, damit die Wohnungen nicht so lange leer stehen, weil wir auf Handwerkerleistung warten müssen. Und das ist natürlich für uns der Hauptpunkt, wo wir versuchen, Mitarbeiter zu finden, damit wir hier tätig werden können. Also Handwerker und Techniker sind nach wie vor rar gesät. Vielleicht schaffen wir es wieder zum ersten Quartal noch einen einzustellen. Wir sind da in Verhandlungen, beziehungsweise auch zwei. Und dann wären wir schon wieder mit der Stärke da, wo wir hinwollen. Aber es ist halt wirklich immer ein Ringen um die besten Mitarbeiter.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Bericht des Bürgermeisters? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich weitergehen zum Tagesordnungspunkt 4.1, Bericht aus der Technischen Hochschule Wildau. Und wir hören Herrn Lehne.
Hallo zusammen, schönen guten Abend. Wer mich nicht kennt, Thomas Lehne, mein Name, Kanzler der TH Wildau. Und in Vertretung der Präsidentin heute hier, sie ist leider erkrankt. Danke für die Möglichkeit. Ich versuche mich kurz zu fassen. An der Hochschule gibt es gerade aktuell einen sehr langen und sehr umfänglichen Strategieprozess, der dann mit einer Neuausrichtung endet, hoffentlich, und einem dazugehörigen Markenbildungsprozess. Also es könnte durchaus sein, dass in näherer Zukunft die Technische Hochschule Wildau mit einem anderen Logo oder einem anderen Narrativ auftritt, in einer solchen Körperschaft mit so viel Beteiligungsrechten irgendwie zu diskutieren, ist sehr zeitintensiv und auch schwierig. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Präsidentin beim letzten Mal davon schon kurz berichtet hat, wird sich also über mehrere Jahre hinziehen. In diesem Zusammenhang gibt es auch Verhandlungen zum neuen Hochschulvertrag mit unserem Ministerium. Der wird immer für 5 Jahre ausgehandelt. Der jetzige endet eigentlich im Dezember diesen Jahres. Wurde aber offensichtlich überraschend von diesem Termin um ein halbes Jahr verschoben, sodass wir jetzt ein halbes Jahr irgendwie in so einer Hinhalteposition sind. Das ist nicht besonders günstig natürlich, weil ja auch das Leben weitergeht. Richtig schön ist, dass die TH Wildau einen Turnaround geschafft hat bei den Studierendenzahlen. Wir mussten in den letzten Jahren ja sinkende Studierendenzahlen verkünden. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal gegen den Trend. Wir haben 20% mehr Studierende als im Vorjahr und da unterscheiden wir uns von allen anderen Hochschulen im Land Brandenburg. Das liegt daran, dass wir viele Reformprozesse auf den Weg gebracht haben, aber auch duale Angebote, also Praxis- oder Ausbildungsintegriert, sind da also auch sehr offen für Partner, die dort mit uns zusammenarbeiten wollen. Dann ist das neue Hochschulgesetz gerade in der Abstimmung. Die Fraktionen haben sich positiv geäußert. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass es ein landesweites Graduiertenkolleg geben soll. Also die Fachhochschulen werden sich zusammenschließen dürfen, um dann auch zur wissenschaftlichen Qualifikation beitragen zu dürfen. Das ist also Promotionsverfahren. Ein ganz großer Schritt für Fachhochschulen, war über Jahrzehnte Privileg der Universitäten, wird jetzt aufgebrochen. Dazu vielleicht, habe ich ein bisschen weiter unten hingeschrieben, aber wir haben es schon mehrfach gehört, der Fachkräftebedarf ist überall besonders schwierig, auch bei uns, weil wir natürlich professorales Personal brauchen, was hochspezialisiert ist und hochqualifiziert. Da haben wir jetzt ein neues Karrierecenter eingerichtet. Wer da Interesse dran hat, da stehen wir natürlich auch dann nochmal für bilaterale Gespräche zur Verfügung. Wir haben natürlich einen hohen Internationalisierungsanteil mit ungefähr 20% der Studierenden. Und da können Sie sich auch vorstellen, dass die aus verschiedenen Richtungen dieser Erde kommen. Und das hat natürlich auch ein paar Krisen zur Folge. Eine stand vor der Tür bei unserem internationalen Nachmittag, weil dort russische und ukrainische Studierende aufeinander getroffen sind. Und man merkt faktisch fundamentalistische Gedankengut, wenn der andere immer der Feind ist. Das führt natürlich bei anderen dazu, die gemeinsam wohnen, also Russen und Ukrainer, die auch Freunde sind, eben zu ganz schlimmen Konstellationen bis hin zu körperlichen Zusammenbrüchen. Haben wir ganz gut gemeistert. Wir sind jetzt in unserer Ausrichtung nicht so Palästina-Israel-affin, deswegen haben wir da nicht so große Schwierigkeiten, bei dem anderen aber schon. Also muss man einfach wissen, dass sowas dann auch tatsächlich durch einzelne Menschen, die auch bestimmte Dinge erlebt haben, dann eben auch in unsere Hochschulen getragen wird. Das ganze Thema Energiemehrkosten war kurz schon angesprochen bei den Mieten hier, zumindest implizit. Wir sind auch dabei natürlich und werden da hoch belastet von. Es werden aber glücklicherweise entlastet vom Land Brandenburg. Und wir haben vor, im nächsten Jahr 4 große Häuser PV-Anlagen zu bauen und unsere ganze Beleuchtung und so weiter tatsächlich auch preiswerter zu machen. Ich kann Ihnen aber sagen, die TH Wildau ist einer der größten Verschwender. Also wir sind Energieverschwender in höchstem Maße. Wir werden dann nur die Hälfte unseres Energiebedarfs mit abdecken können. Das heißt, dass wir da an der Stelle tatsächlich noch eine große Aufgabe vor uns haben, diese Verschwendung irgendwann mal zu lokalisieren und auch abzustellen. Dann haben Sie vielleicht gehört, dass der Bundesfinanzminister eine Haushaltssperre ausgesprochen hat. Das schlägt tatsächlich direkt durch auf Projekte der Hochschule, die werden also tatsächlich von heute auf morgen gesperrt. Hinterlegte Arbeitsverträge, die mit Existenzen verbunden sind, müssten eigentlich aufgelöst werden oder gar nicht erst unterschrieben werden. Das machen wir als Hochschule tatsächlich nicht, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch der Fachkräftebedarf, aber auch, weil wir eine soziale Verantwortung haben. Da in der, sozusagen das Gegenbeispiel ist, bis dahin, bis zu der Haushaltssperre, waren wir sehr aktiv im Bereich der angewandten Forschung. Wir werden in diesem Jahr einen Drittmittelrekord haben, also ungefähr 17 bis 18 Millionen Drittmittel werden wir einwerben. Das muss man ins Verhältnis setzen zum Hochschulhaushalt, der normal uns vom Land geben wird. Jetzt sind 21 Millionen. Also da sind wir schon sehr unternehmerisch aktiv, hat natürlich dazu führt, dass wir auch hochqualifizierte Personal haben, gute Existenzen gründen und so weiter. Also einen hohen Beitrag auch leisten, nicht nur für die Stadt natürlich, aber auch für die Fachkräfteentwicklung im Land Brandenburg. Und wir sind natürlich auch dabei, insbesondere internationale Studierende über Studienvorbereitungsprogramme, über Ausbildung und dann natürlich auch über die Übergang in den Arbeitsmarkt zu fördern. Da haben wir aber durchaus noch Potenzial, besser zu werden. Und last but not least, Zusammenarbeit mit der Stadt, das wollen Sie bestimmt auch hören, ist grandios, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht nur im Vergleich zur früheren Zeit, sondern auch tatsächlich in den einzelnen Aktivitäten. Der Bürgermeister ist jetzt Vorsitzender unserer Fördergesellschaft. Aber was mich besonders gefreut hat, ist, dass die TH Wildau als strategischer Partner zu der kommunalen Wärmeplanung mit angesprochen wurde. Nicht nur, weil wir ein großer Arbeitgeber sind und auch viele Häuser haben, sondern eben, weil man uns auch tatsächlich sieht als ein wesentliches Element der Stadt. Und da sind wir jetzt in erster Beratung mit der VIVO und dem Bürgermeister. Und wir haben es nötig, wir brauchen es auch und wir würden uns freuen, wenn es zügig vonstatten geht. So weit, so kurz. Ich hoffe, das war nicht zu lang.
Vielen Dank, Herr Lehne. Gibt es zu diesem Bericht Fragen? Oh, sorry, Herr Weidler.
Keine Frage, nur, also schade, dass Frau Dr. Tippe heute nicht da ist, aber vielleicht können Sie ihr das ja ausrichten, also nicht nur, dass Frau Dr. Tippe ja quasi für weitere 6 Jahre der TH als Präsidentin im Juni sozusagen gewählt worden ist, wurde sie ja, ja, alles gut, wurde sie auch gleichzeitig jetzt nominiert für eine der 6 Finalistinnen für als Hochschulmanagerin 2023 des Jahres. Ich denke, ich kann hier im Namen der Stadtverordnetenvertreter viel Glück und viel Erfolg wünschen und hoffen, dass sie quasi hier den ersten Platz hoffentlich macht. Das wäre ja ein weiteres Aushängeschild für unsere schöne kleine Stadt. Danke.
Vielen Dank. Herr Lehne nochmal.
Ja, danke schön. Was für ein Fauxpas. Aber Sie haben mich gerettet. Oder wir haben es so abgesprochen, je nachdem. Ja. Also bei der Hochschulmanagerin des Jahres ist das Nominieren das ganz entscheidende Momentum. Also wir sind schon, und sie ist natürlich sehr erfreut, dass wir überhaupt an der Stelle oder sie an der Stelle gelandet ist. Also, genau.
Dann natürlich unsere herzlichsten Glückwünsche und auch beste Genesungswünsche, selbstverständlich. Weitere Fragen? Herr Stock.
Wir sind ja kurz vor Weihnachten und Sie haben im letzten Tagesordnungspunkt die Zusammenarbeit mit der Stadt und auch, dass wir eben wissen wollen, wie Sie das Verhältnis sehen, aber nicht nur das Verhältnis, sondern wir haben vorhin das Thema Wohnen gehabt und das Thema neue Studenten, aber auch für Sie das Thema Fachkräfte als Hochschule. Und ich kenne es von anderen Hochschulstandorten, dass das zunehmend schwieriger wird, auch Fachkräfte am Ort zu binden oder zumindest wenigstens für die erste Zeit am Ort unterzubringen. Ich weiß, dass es da schon Gespräche gegeben hat und dass auch die eine oder andere Planung bei uns ja in diese Richtung gegangen ist. Ich sage jetzt mal Stichwort Boardinghouse oder wie auch immer. Wie ist denn da Ihre Position oder Ihr Wunschzettel an die Stadtverordneten, wenn wir in Zukunft planen? Wir reden ja heute auch über den Haushalt.
Ganz wunderbar. Eigentlich eine Steilvorlage, ja. Also wir haben damals mit dem bekannten ehemaligen Geschäftsführer der VIVO durchaus Gespräche geführt, wie wir tatsächlich mit dieser Situation umgehen, dass wir Studierende aus den Studentenwohnheimen rausnehmen müssen, wenn sie fertig sind und sie aber auch gleichzeitig nicht unbedingt in Wildau tätig sind. Ja, dann haben sie faktisch keinen Ansatzpunkt mehr. Sie haben keinen Job hier in Wildau, weil sie woanders eben einen Job haben, was ja nicht so schlimm ist. Aber es gibt auch keine persönliche Bindung, weil man hier eben bleiben möchte. Da waren wir tatsächlich ohne Idee und wir haben auch nicht weiter diskutiert aus den schon bekannten Gründen. Ich gebe ehrlich zu, deswegen ist es auch eine Steilvorlage, mir ist tatsächlich dieses Thema auch ein bisschen weggerutscht in der Diskussion. Danke dafür. Ich würde diese Diskussion, wenn ich sowieso mit Herrn Schulze, mit der VIVO oder mit dem Bürgermeister mal zusammensitze, dass wir dieses Thema tatsächlich auch nochmal angehen. Da sind wir tatsächlich auf der Strecke geblieben an der Stelle. Aber danke für den Hinweis.
es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen, Herr Bürgermeister, Sie hatten gesagt, den Bericht gibt es zum Nachlesen. Ist es möglich, den schon zeitnah zu versenden und nicht erst mit dem Protokoll? Vielen Dank. Dann gehen wir über zur Einwohnerfragestunde und würden beginnen mit der Beantwortung der Fragen, die der Bürgermeister bereits zugesendet bekommen hat. Herr Bürgermeister.
Ja, also im Vorfeld der SVV wurden Fragen an mich gesendet und es sind genau genommen zwei Themenblöcke und heute früh ist noch ein dritter dazugekommen. Stichwort Witterung, Schneeräumung beziehungsweise nicht erfolgte Schneeräumung. Das nehme ich als letzten Punkt. Als ersten Punkt werde ich die Fragen der Fraktion der Linken behandeln, dann die Fragen der Fraktion BFW Grüne und dann zuletzt das genannte Thema. Die Fraktion Die Linke haben am 23.11. einen Frageblock geschickt, speziell zu Mieten, Vivo-Mieter. Ich lese einfach mal die Frage vor und in Abstimmung mit Herrn Schulze haben wir hier Antworten vorbereitet. Kann natürlich gerne noch nachgefragt werden. Also ich fange einfach mal an. Gibt es Vivo-Mieter, die aufgrund der gestiegenen Betriebskosten befürchten müssen, ihre Wohnung zu verlieren? Die Antwort ist: Generell muss aufgrund der Betriebskosten kein Mieter um seine Wohnung fürchten. Wir haben aber bisher auch einige Fälle gehabt, in denen Mieter auf diverse Schreiben, Mails und Telefonate nicht reagiert haben. Auch auf die Androhung einer Kündigung haben sich die Mieter nicht gemeldet. Daraufhin gab es auch vereinzelt Kündigungen. Diese ergaben sich aber nicht aus rückständigen Betriebskosten, sondern aus rückständigen Mietzahlungen. Nächste Frage ist, wie werden Mieter unterstützt, die aus Kostengründen eine kleinere Wohnung haben möchten? Die Antwort ist, wir bieten Ratenzahlungen und Stundungen als erste Alternative an. Weiterhin empfehlen wir, den Mietern in kleinere Wohnungen umzuziehen. Dadurch lassen sich die Mietkosten, Bruttomietkosten erheblich reduzieren. Dieses Angebot wurde jedoch bisher von keinem Mieter angenommen. Zusätzlich, wenn es die Mieter wünschen, helfen wir bei der Vermittlung von sozialen Stellen, die bei Bedarf weiterhelfen. Frage: Bleibt die Kaltmiete gleich, wenn man innerhalb der Vivo in eine andere Wohnung zieht? Antwort: Das kommt darauf an. Wenn wir die Wohnung, die zurückgenommen wurde, aufgrund von Mängeln instand setzen müssen, zumeist haben wir umfangreiche Elektrosanierungen durchzuführen, werden die entsprechenden Mehrkosten auf die Miete aufgeschlagen. Dadurch erhöhen sich die Mieten. Die Bruttomieten können aufgrund von geringeren Mietflächen natürlich sinken. Dann ist eine Frage zur Beschlussvorlage F-232-2023. Und ich habe das extra auch nochmal für mich hier ausgedruckt. Das ist also auch dann nachzulesen. Die Stadt wird beauftragt, die Planung für eine Solaranlage auf dem Wildorado unter den folgenden Bedingungen umgehend auszuschreiben. Ich lese mal nicht glatt alles vor. Die auszuschreibende Planung beinhaltet Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten der Errichtung der PV-Anlage auf dem Gelände des Wildorados. Die Planung bezieht die mögliche Ausdehnung der PVA auf eine Parkplatzüberdachung mit ein. Die Planung enthält eine Wirtschaftlichkeitsprognose der PVA. Anschlussvoraussetzungen und Auflagen des Netzbetreibers werden berücksichtigt. Auf die Ausschreibung sind unter anderem PVA-Errichterunternehmen heranzuziehen, die entsprechende Ingenieurleistungen anbieten. Zum Thema PV-Anlagen werden wir dann im zweiten Frageblock der Fraktion BFW Grüne nochmal kommen. Hier erstmal die Frage konkret, warum sucht die Stadt nicht nach Alternativen? Die Antwort ist, Alternativen werden derzeit in Zusammenarbeit mit der Vivo erarbeitet. Es handelt sich um ein Mietmodell für PV-Anlagen, welche auf Gebäude und Flächen der Vivo als auch der Stadt errichtet werden können. Es werden mit den Dachflächen Mieteinnahmen erwirtschaftet. Diese enthalten auch einen vergünstigten Stromtarif für kommunale Unternehmen. Diese Lösung wird sich investiv nicht im Haushalt wie in den oben genannten Größenordnungen niederschlagen, wenn selbst gebaut werden würde. Die Beschaffung und Entsorgung der PV-Anlage ist dann allein Aufgabe des PV-Anbieters. Das ist erstmal der Fragen- und Antwortenblock für die Fraktion Die Linke, also einmal Thema Mieter, Mieten und PV-Anlage. Ich denke mal, vielleicht sollten wir da erstmal das abbinden. Wenn da Fragen sind, dann sollten die, beziehungsweise Herr Schulze meldet sich, dann, dass wir da erstmal das abbinden und dann zum nächsten Themenblock kommen.
Ich würde nochmal zu dem Thema Kündigungen oder generell nochmal Auszug aus Wohnungen kommen. Das war auch schon mal so eine Frage und ich habe da mal so ein bisschen Zahlenmaterial mitgebracht, damit man überhaupt weiß, über was wir uns immer hier unterhalten. Also wir haben 2021 159 Kündigungen gehabt, 2022 137 und 2023 werden wir um die 150 Kündigungen haben, also unter dem Niveau 21. Jetzt gibt es natürlich immer mehrere Gründe, warum Mieter ausziehen oder warum die Wohnung leer wird. Wir haben ungefähr 12% der Nachvermietung entfällt auf das Thema Tod. Also das ist einfach klar. Also das sind 12% der Nachvermietung sind Todesfälle. Dann gibt es Mieter, die ihre Wohnung kündigen, weil größer Wohnungen gesucht werden. Also ein Partner gefunden, Kinder werden geboren oder kleinere Wohnungen gesucht wegen Trennung vom Partner und so weiter und so fort. Das sind knapp 80% aller Wohnungen, die durch solche Fälle gewechselt werden und nachvermietet werden. Dann gibt es wiederum noch das Thema, die Wohnungen, die gekündigt werden, zum einen Teil, weil es Störung im Mietverhältnis kommt, da ist hier der hauptausschlaggebende Punkt das Thema Rauchwarnmelder. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es war ja einmal, die Rauchmeldermontage wurde ja Pflicht in den Wohnungen und wenn ein Mieter dementsprechend nicht nachgekommen ist, bestand ja die ausdrückliche Pflicht, dass wir das anwaltlich durchsetzen. Da geht es um Versicherungsschutz und natürlich um den Schutz der Mieter generell in den Häusern. Dann haben wir teilweise versucht, dort einzuklagen und haben auch Recht bekommen von den Gerichten und haben dann die Wohnungen entsprechend aufgesucht und dadurch sind natürlich uns dann auch teilweise die Umstände bewusst geworden, warum dort diejenigen Menschen uns nicht die Tür aufgemacht haben. Das weiß man meistens völlig verlebte Wohnungen, Messi-Wohnungen und so weiter und so fort. Das war eine Komplettsanierung, Klammer auf, knapp 50.000, 60.000 Euro pro Wohnung, Klammer zu, wo dann entsprechend solche Sachen gefallen sind. Das waren ungefähr 80% dieser Geschichten. Also wir haben ungefähr 5%, also andersrum, 5% dieser Wohnungen waren dann aufgrund dieses Mietverhältnisses, die gekündigt worden sind. Und 80% davon waren das Thema Rauchmelder. Und dann gibt es natürlich noch Kündigungen, weil der Mieter seine Rechnung nicht bezahlt. Also Mieten, Betriebskosten und so weiter. Da sind die Gründe unterschiedlich. Im Vorfeld ist aber auch dann die Mieter, die uns nicht mit uns sprechen oder sich nicht helfen lassen. Und da kann man dann wirklich nichts mehr tun, wenn keiner mit uns sprechen will. Also da sind unsere sowohl die die Mietenbuchhalter als auch die Mieterbetreuer, also sprich unsere zwei Damen, die das machen, sehr akribisch dabei und versuchen mit den Menschen Kontakt aufzunehmen und den Grund zu hinterfragen, warum sie nicht mehr zahlen wollen. Und meistens sind es aber dann Fälle, wo wir dann über das 5-, 6-, 7-, 8-fache der monatlichen Miete, die bereits rückständig ist, sprechen. Und da hilft dann meistens auch nur noch der gerichtliche Weg, dass wir sagen, da müssen wir uns trennen. Und das sind ungefähr 4% aller Mietkündigungen oder wenn Sie es jetzt hochrechnen, knapp 6 Fälle im Jahr. Das nur mal so als Zahlenmaterial.
Vielen Dank. Der Bürgermeister hat jetzt darum gebeten, dass die Fragen zum ersten Block jetzt gestellt werden. Gibt es nochmal Nachfragen? Zum PV, da hören wir gleich nochmal im besten Fall was, genau. Aber jetzt dezidiert nicht nochmal Nachfragen zu dem Thema. Alles klar, dann gehen wir weiter.
Ja, Fragen der Fraktion BfW Grüne vom 27.11. In der SVV vom 13.26.23 wurde der Beschluss F232-2023, also Ausschreibung der Photovoltaikanlage, so wie ich es gerade jetzt auch mal nochmal vorgelesen habe, einstimmig gefasst. Dieser Beschluss diente, wo ist hier mein, Entschuldigung, hier ist gerade weggesprungen, hab's gleich. Dieser Beschluss diente nach Auffassung der einbringenden Fraktionen dazu, den ohnehin bereits mit Beschluss des Haushaltsplans 2023 einstimmig bekundeten Willen der Stadtverordneten zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Wildorado zu präzisieren. Man darf demnach feststellen, dass sich die SVV zweimal einstimmig für die Errichtung einer solchen Anlage ausgesprochen hatte und die Planung beauftragt haben wollte. Mit Schreiben vom 20.11.2023 wurden die Stadtverordneten von Ihnen informiert, also von mir, dass die Verwaltung das Projekt nicht umsetzen wird. Dazu jetzt die Fragen. Bräuchte es erstens einen für einen Abbruch des Vorhabens, nicht eine Aufhebung des Beschlusses F232 oder kann Verwaltung tatsächlich einen Beschluss der SVV einfach nicht umsetzen? Hier haben wir uns dazu entschieden, dass wir direkt die Fachbereiche antworten lassen. Und Herr Kolb, dann würde ich jetzt an Sie übergeben.
Okay, danke Herr Nährlich und schönen guten Abend meinerseits auch. Gut, zur Frage 1. Wie immer liegt auch hier Teufel im Detail, insbesondere der Formulierungen. Hier wird von Abbruch und Nicht-Umsetzen gesprochen. Das ist keinesfalls so formuliert und benannt. Es handelt sich nicht um einen Abbruch dieser Maßnahmen. Es handelt sich auch nicht um ein Nicht-Umsetzen, sondern wir hatten explizit Aussetzen als Formulierung herangezogen. Vielleicht hätte man noch ergänzend formulieren sollen, ein vorläufiges Aussetzen. Und das hängt einfach auch damit zusammen, was im Folge des entsprechenden Schreibens noch aufgeführt wurde, dass hier weitergehende parallele Planungen und Erkenntnisse erwartet werden beziehungsweise schon laufen und die natürlich hier einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Gesamtpaket und die Gesamtbewertung des Vorgehens dann einnehmen werden.
Danke, dann kommen wir zur zweiten Frage. Da der Aufnahme des Haushaltsansatzes in Höhe von 450.000 Euro in dem Haushaltsplan 2023 eine Machbarkeitsstudie vorausgegangen war, die zu dem Ergebnis kam, dass eine Photovoltaikanlage auf dem Wildorado aufgebracht werden kann. Dies aber inzwischen vom technischen Berater der Stadt in Frage gestellt wurde, interessiert uns, wie die Würdigung der beiden sehr unterschiedlichen Ergebnisse erfolgte. Wie hat die Verwaltung herausgefunden, welche der Berechnungen korrekt ist? Gab es ein klärendes Gespräch mit den beteiligten Ingenieuren? Herr Kolb nochmal.
Also dann gehe ich auf den zweiten Teil oder eigentlich dritten Teil erstmal ein. Natürlich, sehr wohl gab es ein klärendes Gespräch. Ich hatte erst vor kurzem nochmal die telefonische Abstimmung mit dem noch Geschäftsführer von Tiefgang BEV Ingenieure, dem Herrn Köpke, und habe dort auch die Situation und auch die Erkenntnisse und das Fachwissen, was hier inzwischen auch bestätigt wurde, aufgeführt und es wurde auch als solches akzeptiert. Dazu muss man wissen, dass die Machbarkeitsstudie, die im Frühjahr auf den Weg gebracht wurde, sich tatsächlich um eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich allgemeiner Größenangaben und Flächenangaben handelte, ohne konkrete Angaben und Betrachtung auch der tatsächlich gegebenen Statik. Und keiner kennt die tatsächliche Statik des Wildorados und insbesondere seiner Dachflächen besser als das Fachbüro, das die Sanierung dieses Daches 2016 umgesetzt und vorangebracht hat. Und genau dieses Fachbüro haben wir nochmal hinsichtlich dieser Tragfähigkeitsanalyse und der Dach zugehörigen Bewertungen befragt, wo die entsprechenden Maßgaben und auch Feststellungen getroffen wurden. Und diese wurden dann auch von dem beratenden Ingenieur, der sich wiederum aus der Richtung technische Gebäudeausrüstung auch mit den Aufgaben befasst, nochmals bestätigt. Also insofern denke ich, dass man hier die Expertise durchaus auch bewerten kann und das geht nicht hier um herausfinden, sondern das sind tatsächliche Größenordnungen und auch Fachwissen, das hier eine große Rolle spielt.
Dankeschön, Herr Kolb. Dann die dritte Frage. Stimmt es, dass seitens des Ingenieursbüros, welches die Machbarkeitsstudie erstellt hatte, zu Beginn des laufenden Jahres darauf hingewiesen wurde, dass für die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Wildorado bis zu 30% Fördermittel generierbar sind? Herr Kolb.
Dazu nur ganz kurz die Information, dass uns von diesem Fachbüro Tiefgang BV Ingenieure ein Auszug der Förderbedingungen der ILB zur Verfügung gestellt wurde, die auch so im entsprechenden Netz abrufbar war.
Dankeschön. Das wäre jetzt Thema Photovoltaikanlage, die Antworten dazu. Da wäre auch mein Vorschlag, Herr Wolpius, wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, dann die vielleicht jetzt einzuholen, beziehungsweise weitere Hinweise. Ansonsten hätten wir dann den Themenblock Ersatzgebäude Grundschule.
Ja, vielen Dank. Herr Kolb, wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Büro, was die ursprüngliche Studie durchgeführt hat oder aufgeschrieben hat, jetzt festgestellt, dass der Experte doch auf der anderen Seite sitzt und es wäre also jetzt nicht zielführend, beide Büros nochmal an den Tisch zu bringen, richtig?
Das habe ich so gar nicht gesagt. Es geht hier nicht um sich gegenüber sitzen oder auf der anderen Seite des Tisches zu sein, sondern hier sind einfach auch verschiedene Ebenen der Betrachtungstiefe gegeben. Eine Machbarkeitsstudie, wie eingangs schon erwähnt, das ist ein sehr grobes Herangehen und hatte dort die Zielsetzung, Flächen zu ermitteln, auf deren Größenordnung, Möglichkeiten oder eventuell die Anbringung von Photovoltaikanlagen berechenbar sind. Es wurde dort nicht die Statik untersucht. Die, wie Sie das nennen, andere Seite, das sind einfach die Fachingenieure, die sich mit dem Gebäude und natürlich auch des statischen Aufbaus, insbesondere auch der Dachflächen, beschäftigt haben, die auch berechnet haben und die entsprechenden Erkenntnisse uns weitergegeben haben.
Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen zum Thema? Herr Stock. Frau Krebs war zuerst, habe ich nicht gesehen. Sorry. Herr Krebs, ja. Frau Krebs, schon. Mein Gott.
Das heißt jetzt aber nicht, dass es keine technische Möglichkeit gibt, da möglicherweise doch Photovoltaik aufzubringen. Also es gibt ja auch vielleicht andere Möglichkeiten. Es ist einfach nur die Statik so in diesem lässt es gerade nicht zu, aber genau, also.
Technische Möglichkeiten gibt es viele, aber es ist eben die Frage der Wirtschaftlichkeit, letztendlich der Kosten und deshalb auch immer wieder der Hinweis auf die die parallel laufenden Untersuchungen, die dort noch nicht abgeschlossen sind, beziehungsweise jetzt erst auf den Weg gebracht werden. Hier ist insbesondere auch auf die Wärmeplanung für die Gesamtstadt zu verweisen, wo aber auch das Wildorado ein ganz zentrales Objekt darstellt und zwar nicht nur die Wärme, sondern die Wärmeproduktion und auch die verschiedenen Komponenten, die da eine Rolle spielen. Und da ist eben auch zu betrachten, welche Aspekte sich dort aus den Baulichkeiten ergeben. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Fassadenbereiche in Angriff zu nehmen, aber die sind eben unterschiedlich geeignet. Und wie auch immer dieser Break-Even-Point zwischen Kosten und Wirtschaftlichkeit sich darstellt, das wird dann auch ein Ergebnis dieser Betrachtungen sein. Und das Wildorado ist keine Insel, die unabhängig von der Umgebungsbebauung steht, sondern das müssen wir eben im Zusammenhang sehen. Und wenn wir eben gehört haben, dass genau diese Umgebungsbebauung jetzt, die insbesondere natürlich auch im Eigentum der WIBO sich befindet, solchen Untersuchungen unterzogen wird, wo ganz andere statische Verhältnisse, insbesondere der Dachflächen, die auch noch eine sehr positive Ausrichtung haben, dann erwarten wir uns davon auch nochmal sehr positive Erkenntnisse und Ableitungen dann für die Gesamtbewertung.
Herr Stock.
Also ich habe mir den Text dieses Beschlusses nochmal angeguckt und für mich verengt sich diese Diskussion zurzeit auf das statische Problem einer Dachbeplankung. Und ich habe mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht. Also ich bin jetzt seit 2 Monaten auch in so einem neuen Verein drin als Geschäftsführer, wo wir uns mit Energieeffizienz beschäftigen und wo auch viel Fachkompetenz da ist. Und da ist mir gesagt worden, es muss eine Mixbetrachtung stattfinden. Und zwar nicht nur, wenn ich merke, dass irgendwo in der Statik etwas möglicherweise nicht funktioniert, dann muss ich auch gucken, welche anderen Möglichkeiten gibt es. Und ich glaube nicht, dass wir uns verengt haben auf das Thema PV-Anlage auf das Dach, sondern dass wir gesagt haben, auch unter Einbeziehung von Fachleuten, nicht nur aus Planungsbüros, sondern tatsächlich aus dem ausführenden Gewerk. So steht es zumindest auch in den Beschlusstexten mit drin. Und diese Betrachtung fehlt mir komplett. Wir haben heute im Denkmalschutzbereich, wir haben heute die Möglichkeit, dass wir über ganz verschiedene Lösungen, auch diese Paneelen sind nicht mehr die wir vor 5 und 10 Jahren aufgebaut haben, sondern da haben wir ganz andere Lasten. Es gibt heute Trägerstrukturen, es gibt heute Lastverteilungsmöglichkeiten in solchen Gebäudlichkeiten. Es muss nicht die gesamte Dachfläche genutzt werden, sondern man kann über Teilflächen nachdenken. Es gibt bifaziale Vertikalanlagen, die man stellen kann. Und das ist mir einfach zu einfach, wenn dann jemand sagt, naja, Moment mal, also da oben, das funktioniert nicht. Und zweite Anmerkung, und das ist so eine Hauptkritik, die ich jetzt wirklich über die Jahre immer wieder habe. Wir schielen immer auf diese Gesamtlösung. Das mag ja in vielen Dingen auch ganz wichtig sein und ganz richtig sein. Aber wir verbauen uns damit einfach die Möglichkeit, auch mal erste Schritte zu gehen. Und wenn wir hören von der TH, dass es dort ein Energieproblem gibt, dann wissen wir seit vielen, vielen Jahren, dass es auch im Wildorado ein großes Energieproblem gibt, was auch auf unsere Haushaltssituation sich niederschlägt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man natürlich ein koordiniertes Vorgehen mit der WIWO, mit der Wohnungsbaugenossenschaft oben, mit allen umliegenden Dingen, dass man das natürlich koordiniert, aber dass man auch mal den Mut hat zu sagen, ich gehe mal den ersten Schritt, ohne sofort die komplette Gesamtlösung im Zuge der kommunalen Wärmeplanung oder mit welchen Argumenten auch immer dann umzusetzen. Das wäre mein ganz großer Wunsch, dass wir da ein bisschen mutiger sind.
Herr Kolb.
Ich will da auch erstmal drauf eingehen. Herr Stock, ich bin da ganz bei Ihnen. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Nur, dass hier eben wirklich hier greifbare Ansätze gegeben sind. Und ich hatte eben auch das Vergnügen oder auch die Möglichkeit bei den Vorstellungsgesprächen der verschiedenen Projektteams, die sich bei der WIWO versammelt haben, um sich zu bewerben für die Vergabe der Wärmeplanung für Wildau, sich vorstellten und wo eben genau dieses Fachwissen in einer Bandbreite auch versammelt war, was durchaus sowohl die theoretischen Fachingenieure zum Teil auch aus der Wissenschaft, wie aber eben auch die Praktiker aus der wirklich ganz konkreten Umsetzung zusammenbrachte. Und ich hoffe, ich gehe davon aus, dass wir da auch eine entsprechende Entscheidung dann gefällt bekommen und die Ergebnisse und dieses Know-how, was da dann zusammenkommt und wie schon gesagt, auch bezogen auf das Wildorado, hier durchaus für uns verwerten können. Und damit wäre dann auch eine Möglichkeit des ersten Schrittes durchaus abzuleiten. Und ich glaube, heute Nachmittag waren auch noch Gespräche zum Wildorado. Ich weiß nicht, ob da Herr Nährlich noch etwas dazu sagt oder Herr Anders.
Anders hatte sich zumindest gemeldet, ich weiß nicht.
Ja, auch von meiner Seite immer einen schönen guten Abend. Mal kurz Richtung auch Herrn Stock. Ich kann das nachvollziehen, aber aus Sicht der Verwaltung muss ich mal kurz anmerken, sind wir mal mutig, wird uns vorgeworfen, wir machen die Salamitaktik, sondern man muss das Gesamtkonzept betrachten. Jetzt betrachten wir mal das Gesamtkonzept, jetzt war mal wieder die Salamitaktik, mal ein bisschen zugespitzt dargestellt. Also wie man es macht, hat man manchmal das Gefühl, es ist immer ein bisschen falsch. Und natürlich wollen wir alle das Gleiche, wir wollen ja die optimale Lösung fürs Wildorado haben. So. Das die Verwaltung mit Unterschrift des Bürgermeisters dieses Schreiben von letzter Woche aufgesetzt hat, hat ja irgendwo seinen Ursprung, weil in dieser Systematik eine gewisse Dynamik in den letzten zwei Wochen aufgrund von vielen Nachfragen gekommen ist. So, sonst hätten wir dieses Schreiben so in der Form auch nicht aufgesetzt, sondern wir wollten erstmal informieren und diese Fragen, die aufgekommen sind, natürlich dann noch beantworten. Wir sind nach wie vor in dem Prozess, wie Herr Kolb das auch gesagt hat, dass wir hier verschiedene Instrumente abstimmen müssen. Und die Komplexität ist wesentlich viel greifender, als dass man das auf den ersten Blick erkennen kann, dass man sagt, man macht eine Photovoltaikanlage und dann habe ich einen großen Teil gelöst. Sondern wir reden auch über Photovoltaik, wir reden möglicherweise zukünftig über Fernwärme, wir reden auch über das BHKW und das, was wir gegenwärtig ja wissen, das BHKW, was wir, ich glaube, seit 2013 da haben, überhaupt nicht richtig läuft. Zurzeit läuft es gar nicht und das ist nie richtig gelaufen. Was das ganze Thema auch mit der Belüftung und Wärmeregelung im Wildorado angeht, das war sehr, nicht durchdacht. Und diesen Fehler wollen wir halt auch nicht nochmal machen, sondern wenn wir hier investieren, dann soll das zumindest für die nächsten 10 bis 15 Jahre auch einen gewissen Bestand haben. Und hier ist einfach mal so, dass wir natürlich auch in Abstimmung mit den Fachleuten auch sind, dass wir dort im Wildorado, ich sage jetzt mal, alle Instrumente, die möglicherweise zur Verfügung stehen, miteinander abstimmen und dass die so abgestimmt sind, dass wir hier ein Optimum der Wärmeversorgung und der Stromversorgung auch hinbekommen. Und das ist wohl die komplexer, als man denkt. Dann kam noch die Variante hinzu, die der Bürgermeister davon genannt hat, die wir in Abstimmung mit der WIWO hatten, die uns natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten eröffnen, insbesondere auch die, dass wir erstmal nicht selbst investieren müssen. Wir reden ja über 450.000 Euro, das ist viel Geld. Ich habe es auch im Finanzausschuss angesprochen. Wir haben in Wildorado noch ganz andere Probleme. Der Neubau oder der neue Trakt, der ist 2006 fertiggestellt worden. Seit 2007 gibt es das Wildorado in dieser Form. Da reden wir jetzt schon gefühlt, bisschen aufgerundet, fast 20 Jahre. Auch da muss wesentlich viel gemacht werden. Der dritte Bauabschnitt damals von der Sporthalle wurde nicht umgesetzt, sondern nur das Dach, die Fassade und der Sportheimboden. Der ganze Sanitärtrakt wurde nicht umgesetzt. Und das heißt, da haben wir große Probleme. Wir haben auch nach wie vor Probleme, was das ganze Thema der Trockenheit im Kellerbereich und so angeht. Und das habe ich heute Nachmittag auch schon gesagt in dieser Besprechung. Was nützt mir die beste Photovoltaikanlage auf dem Dach, wenn ich unten schließen muss, weil ich es nicht mehr betreiben kann? Und hier ist auch das Ziel, so wie wir es auch im Finanzausschuss gesagt haben, das haben wir doch abgestimmt, dass wir spätestens im Mai hier auch mit der Stadtverordnetenversammlung ehrlich, Klarheit und Wahrheit, was auch ein Haushaltsgrundsatz ist, das Thema auch besprechen, welche Kosten auf das Villorado zukommen in den nächsten Jahren. Und da rede ich noch nicht mal von der reinen Energieversorgung. Wir haben hier versucht, diese Themen zu trennen. Das einmal sind die Mängel an sich in der Anlage und das andere Thema der Energieversorgung natürlich so schnell wie möglich auch anzugehen. Und Herr Kolb hat es auch gesagt, wir haben gegenwärtig erstmal die weitere Verfolgung ausgesetzt, weil wir erstmal alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, auf dem Tisch haben wollen. Und ich glaube, da sind wir Ihnen noch schuldig, alle Möglichkeiten noch vorzustellen und dennoch zu entscheiden. Und ich erinnere auch nochmal an die Haushaltsdiskussion für 23, auch wenn ich mich natürlich gefreut habe, dass der Haushalt einstimmig beschlossen wurde, wünsche ich mich natürlich für nachher auch, ist ja auch klar, aber das Thema Photovoltaik wurde damals schon heftig diskutiert und wir haben es ja auch nochmal versucht, aus der Haushaltsplanung rauszunehmen und separat auch zu besprechen. Und ich kann hier nur auch versichern, so wie Herr Kolb das auch gesagt hat, wir sind nach wie vor an den Themen dran und wir sind auch dran, hier eine gewisse Geschwindigkeit am Tage zu legen, dass wir zumindest in den Bereichen Energieversorgung dort so schnell wie möglich dann auch Optionen aufzeigen und dann muss darüber beschlossen werden. Und die 450.000 Euro stehen jetzt erstmal da, die haben wir zur Verfügung, aber ich glaube, da sind wir allen hier verpflichtet, insbesondere auch den Steuerzahlern, dass wir mit den Geldern auch behutsam umgehen und dann am Ende des Tages die richtige Entscheidung treffen. Weil die Photovoltaikanlage, was haben wir, Lebensdauer, 20 Jahre, muss man dann auch rechnen.
Herr Bürgermeister.
Ich will bloß noch ergänzen, wir haben heute tatsächlich zusammengesessen und wir haben einen Maßnahmeplan festgelegt, der dann bis spätestens Mai auch zur Beschlussvorlage formuliert werden soll. Es wird eine Zwischenentscheidungsvorlage in Richtung März nächsten Jahres geben. Geschäftsführung des Villorado, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Vertreter der Stadt, Bauverwaltung waren dabei gewesen. Ich bin sehr froh, dass wir fachlich in der Bauverwaltung jetzt zwischenzeitlich auch wieder gut aufgestellt sind, was Thema Villorado anbetrifft. Wir hatten ja bis vor kurzem jemanden gehabt, der sich jetzt der Projektleiter für die Grundschule ist und da seinen Job auch wirklich toll gemacht hat, der unter anderem auch Aufgaben fürs Villorado übernommen hat und der da fachlich eigentlich gar nicht hingehörte. Das hat sich jetzt geändert. Wir haben, glaube ich, das Team jetzt zusammen und wir schauen jetzt nach vorn und werden genau diesen Plan Stück für Stück abarbeiten.
Vielen Dank. Ein Einwohner hat eine Frage dazu, Herr von Essen.
Ich mache das mal im Stehen, dann sehen Sie mich besser. Guten Abend. Ich habe mal eine Frage dazu. Diese Studie, die Sie da vorliegen haben, mir ist die mal vorgestellt worden und da hieß es, die Statik, das wäre alles kein Problem, das wäre irgendwie alles mitgeprüft worden. Habe ich noch so im Ohr klingen, jetzt kommt da eine anderslautende Info dazu. Da stellt sich mir die Frage, woher stammt denn diese Studie eigentlich? Wer hat die beauftragt, wer hat sie bezahlt und in welchem Zusammenhang steht denn das Ganze mit der Aussage, dass das jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert? Weil irgendwie ist das ja schon so ein bisschen verwunderlich, dass da erste Arbeiten gemacht wurden und jetzt funktioniert das dann hinterher nicht mehr. Danke.
Gut, ich behaupte jetzt einfach mal, Herr von Essen, Sie wissen, ich kann Ihre Frage selber beantworten. Ich kann nur soweit sagen, die Stadt hat diese Studie nicht beauftragt, die Stadt hat auch diese Studie nicht bezahlt, sondern das war ein ortsansässiges Unternehmen, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, was auch immer positiv ist, am Ende des Tages haben wir sie aber nicht beauftragt und nicht bezahlt. Und dass wir damals mal gesagt haben, mit der Statik ist alles geprüft, also habe ich so jetzt nicht mehr in meinen Ohren und in Erinnerung, aber ich werde ja auch nicht jünger, sondern älter. Und ich kann nur sagen, wie der Fakt heute ist, auch so wie Herr Kolb das gesagt hat, in Abstimmung auch mit unserem Fachplanungsbüro, die damals dieses Dach ja auch, dann darf man nicht vergessen, die Dachkonstruktion ist ja noch die alte, es wurde ja nur das Dach an sich erneuert und wir haben ja jetzt schon Also wir müssen jetzt schon aufpassen, wenn viel Schnee drauf liegt. Also das ist ja schon das nächste Problem. Und dann nochmal eine zusätzliche Last, und das fehlt ja in jeder Gramm, ist denn schon grenzwertig. Und grenzwertig wollen wir natürlich in dem Bereich nicht haben. Und entsprechend kann ich nur sagen, dass unsere Fachbüros, so wie Herr Kolb das auch gesagt hat, das zumindest für den Altbau von der Statik her nicht funktioniert. Für den Neubau, da hatten wir ja, also Photovoltaik ist ja jetzt auch keine Erfindung aus den letzten 2 Jahren, da hatten wir ja schon vor 7, 8 Jahren mal eine kleine Studie für uns anfertigen lassen, aber nur so grob. Und da war die Fläche vom Neubau einfach auch zu klein, um das wirtschaftlich darzustellen. Wie gesagt, ist schon viele Jahre her, da war das sicherlich auch noch ein anderer Preis, was die Photovoltaikanlage gekostet hätte. Aber Herr Kolb wird sicherlich da noch ergänzen können. Auch der Neubau vom Dach hat zwar eine gewisse Fläche, aber diese Fläche ist auch teilweise behindert durch verschiedene Ausgänge von Lüftung und so weiter, dass es da auch schwierig wird. Aber nochmal, das Thema ist ja nicht vom Tisch, sondern wir prüfen nach wie vor in allen Richtungen.
Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen zu diesem Themenblock? Das scheint nicht der Fall. Dann schreiten wir voran.
Ja, dann haben wir das Thema Ersatzgebäude Grundschule, auch von der Fraktion BFW Grüne angefragt, mit der Einleitung im Hauptausschuss. Am 5.12. diesen Jahres soll mit Beschluss der Vorlage H290 die Lieferung, Errichtung, Vermietung eines Ersatzgebäudes als Interimslösung für den Hort-Schulneubau auf dem ehemaligen Meyerbeck-Gelände vergeben werden. Das wirtschaftlichste Angebot wurde mit einem Auftragswert in Höhe von 6,7 Millionen, Bruttowert 7,9, knapp 8 Millionen brutto abgegeben. Diese Interimslösung wurde in diesen Dimensionen überhaupt erst notwendig, weil mit dem Beschluss S194 festgelegt wurde, dass es kein separates Hortgebäude außerhalb des aktuellen Campusgeländes geben soll, wie dies noch am 1.12.2020 damals angeblich alternativlos beschlossen worden war. Zwei Jahre später, also im November 2022, war es dann in Aussicht stehende Kostenersparnisse von fast 6 Millionen Euro, wenn man kein separates Hortgebäude errichten würde, die ein Umdenken bewirkten. Die Vorlage wies aus, dass bei nunmehr nur noch 4 Millionen Euro grob geschätzten Gesamtkosten lediglich ein Betrag von 1,67 Millionen Euro für die Interimslösung aus Container benötigt würden. Nun werden diese Container allerdings nicht mit 1,67 Millionen Euro, sondern mindestens 7,98 Millionen Euro kosten, ein Plus von 6,31 Millionen Euro, was die im Dezember beschlossene neue Vorzugsvariante teurer werden lässt als die damals extra abgewählte Variante. Dazu die Fragen. Wie ist es zu einer Erhöhung von über 370% zwischen der Kostenschätzung November 22 und der Angebotsabgaben ein Jahr später gekommen? Hier würde ich an Herrn Kolb übergeben.
Auch hierzu muss man sich auch die Genese des Planungsprozesses betrachten. Planen heißt ja, sich vertiefend mit der Materie beschäftigen und dabei auch neue Erkenntnisse gewinnen. Ganz grob erstmal auch zu den Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Die Marktbeobachtung allein in diesem Zeitraum, den benannten, hat sich gezeigt, dass hier eine Teuerungsrate von circa 20% anzusetzen ist. Aber was eigentlich der wirklich ausschlaggebende Faktor für diese Mengen, Massen und natürlich Kostenmehrung ist auch die Bestätigung und Vertiefung der tatsächlichen Raumbedarfe, die sich eben vertieft und dann eben auch deutlich vergrößert haben. Wir sind ursprünglich von circa 70 Raumeinheiten ausgegangen, ungefähr abgeglichen mit dem Bestand, der ja zum Abriss dann vorgesehen ist, alte Kita, alter Hort, alte Schule 2. Das dann schon mal im Zwischenstadium aufgerechnet, also das hatte ungefähr die Größenordnung von 70 solchen Einheiten. Dann im weiteren Vorgang kam schon vom Planungsbüro eine Mindesterhöhung auf 94 solche Einheiten, was einer Bruttogeschossfläche von 1450 Quadratmetern entspricht. Die weiteren Abstimmungen, insbesondere auch mit den Betreibern, mit der Betrachtung des ganz wichtigen Faktors Mensa, Mensa-Abläufe und auch Gewährleistung der entsprechenden des Funktionierens dieses ganz wichtigen Faktors. Und natürlich auch der schon parallele Abgleich mit dem ganz wichtigen mit der Ministerialebene in Potsdam beim MBJS, mit der Auflage, auch für ein Ersatzgebäude kein Pardon zu kennen, sondern dort genau die Anforderungen, die auch auf einen Komplettneubau zu stellen sind, erfüllen zu müssen, hat dann diese Steigerung für das Raumprogramm von 276% auf circa 4000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche erwirkt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der sich hier auch in den Kosten ausdrückt. Aber was dazu noch an Feinheiten sich ableitet, einfach mal dargestellt an der Thematik. Wir sind ursprünglich bei dieser ersten Herangehensweise von einer eventuell Zweigeschossigkeit, aber eigentlich auch Eingeschossigkeit ausgegangen. Nun sind wir bei einer Dreigeschossigkeit, um das Ganze auch auf der zur Verfügung stehenden Fläche runterzubringen. Und das hat dann wiederum Erfordernisse hinsichtlich der barrierefreien Zugänglichkeit und natürlich auch des ganz besonderen Brandschutzes, der sich bei einer Dreigeschossigkeit nochmal potenziert. Also es sind unterschiedlichste Faktoren, die sich hier quasi bemerkbar machen und eben dieses immense Steigerungsvolumen dann bewirkt haben.
Ja, dankeschön. Dann ist die folgende Frage, hätte nicht bereits 2022 klar sein müssen, dass die prognostizierten Kosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro nicht auskömmlich sein würden? Herr Kolb hat ja jetzt einerseits schon geantwortet. Herr Anders, wollen Sie noch was?
Ja, die 1, grundsätzlich, wie Herr Kolb damals gesagt hat, von der ersten Variante an Massen, die wir brauchen, sind wir davon ausgegangen, dass wir da rund 3 Millionen Euro Kosten haben werden und dass wir diese Anlage dann noch kaufen. Das war der erste Gedanke. Und die 1,67 setzen sich zusammen, dass damals auch von unserem Planungsbüro die Tendenz dahin ging, dass man, wenn man diese Anlage kauft, sie später wieder verkaufen kann. Und die Differenz von den knapp 3 Millionen zu 1,6 wäre der mögliche Wiederverkaufswert. So. Die Lage hat sich seitdem extrem geändert. Wir haben ja schon im Rahmen der Haushaltsdebatte um Verschiebung des Finanzausschusses informiert gehabt, dass wir keine Prognose abgeben können, wie das Ausschreibungsergebnis sein wird. Das haben wir mehrfach auch dem Planungsbüro angefragt und da kam immer die gleiche Antwort. Wenn eine Zahl genannt wird, ist sie unseriös, man kann es nicht sagen. Und Sie werden es auch nächste Woche sehen, wenn wir diese Beschlussvorlage dann auch behandeln, dass alleine bei 4 Anbietern der Preis von 8 Millionen zwischen 11,5 Millionen liegt für die gleiche Anlage. Also 3,5 Millionen Euro Unterschied, das ist schon enorm. Da sehen Sie mal auch diese Schwankungen in diesem Markt, weil irgendwo alle zugreifen. Und mittlerweile ist auch die Aussage unseres Planungsbüros, dass seit damals sich die Welt so doll geändert hat, dass man heutzutage eigentlich noch Geld bezahlen muss wieder für den Rückbau. So, dass man keinen findet, der es eigentlich abkauft und dann woanders wieder aufbaut. Das ist nun mal eine Zeit, auf die wir reagieren müssen. Ich werde auch nicht sagen, dass das alles schön ist. Wir haben uns über das Ausschreibungsergebnis, also da saßen wir auch erstmal eine Stunde da und haben uns angeguckt. Also geht an uns auch nicht spurlos vorbei. Aber erstmal ist es in den gegenwärtigen Stand alternativlos. Und wie gesagt, wir reden eigentlich von den damals 3 Millionen, jetzt auf den knapp 8 Millionen. Das ist die Steigerung. Und die setzt sich zusammen, wie Herr Kolb das gesagt hat. Mehr kann ich dazu jetzt leider auch nichts sagen.
Okay, dann kommt noch eine Zusatzfrage. Wie setzt sich die Ermächtigung aus vorher in Anführungsstrichen in Höhe von 1,855 und so weiter Millionen Euro zusammen, die laut Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur Finanzierung der zunächst aufbringenden Summe für die Errichtung der Anlage herangezogen wird?
Gut, das ist die einfachste Frage. Hier ist es so, dass wir ja bereits seit 2016 Haushaltsansätze haben, um die Grundschule zu erweitern. Viele, die am Tisch sitzen, wissen auch, dass wir schon wesentlich weiter sein wollten. Und entsprechend haben wir jedes Jahr einen bestimmten Haushaltsansatz vorgesehen gehabt, um in die Planung vertiefend dann einzusteigen und natürlich dann auch perspektivisch zu bauen. Und hier ist das klassische Mittel im Haushaltsrecht, wenn ich die Mittel nicht ausgebe investiv, dann kann ich die als Haushaltsreste mit übernehmen. Und hier ist es so, dass wir im Jahr 2022, also letztes Jahr, 600.000 Euro neu geplant haben und restliche Mittel aus den Vorjahren, die wir nicht ausgegeben haben, in Höhe von 1,43 Millionen Euro zur Verfügung hatten und die beiden in der Summe ergeben sozusagen die vorgetragene Haushaltsermächtigung aus Vorjahr in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Das sind alles Mittel, die für diese Maßnahme in den Vorjahren vorgesehen waren und die nehmen wir natürlich mit, um letztendlich dann auch im Rahmen der Maßnahme auch fortfahren zu können.
Okay, und dann ist die letzte Frage dazu, ist jemals qualifiziert geschätzt worden, was ein Neubau eines zweiten Schulstandorts kosten würde, der lediglich die Mehrbedarfe des kommenden der kommenden Jahre abdeckt? Hier habe ich in Abstimmung mit der Verwaltung folgende Antwort. Es gab dafür keine Beauftragung. Vielmehr war der historisch gewachsene Standort der Grundschule von der SVV per Beschluss so gewollt. So, das wäre jetzt der Themenblock Ersatzgebäude und dann denke ich, dann könnten hier nochmal Fragen oder Anmerkungen vorschlagsweise gesetzt werden. Herr Rübus, da gibt
es eine Wortmeldung. Es gab eine Wortmeldung, ja, Frau Schulz.
Ja, zu dem letzten Punkt habe ich eine eine weitere Erinnerung, und zwar, dass schon seitens der Schulbehörde alleine kein zweiter Schulstandort genehmigt werden würde, was ja mit die Hauptursache dafür ist, dass es auch überhaupt gar nicht zur Debatte stand. Das wollte ich noch ergänzen. Danke.
Ich habe Herrn Weidler und dann Herrn Dr. Sternagel.
Also ich betrachte die letzte Frage als doch sehr wichtig. Bis jetzt liegen ja noch keine konkreten Zahlen vor, was die Schule wirklich kosten wird. Es hieß ja damals 32 Millionen, aber an die kann ich einfach nicht glauben. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und recherchiert. Wie wir alle wissen, in Ludwigsfelde werden ja drei Schulen gebaut. Da kostet eine mit Sporthalle für 525 Schüler 50 Millionen. Wir reißen ja nun erstmal sämtliche, alles was mit Horte zusammenhängt, ab. Ich hatte ja damals gesagt, ich werde keiner Lösung zustimmen, dass mindestens der Hort, das Hortgebäude, was rechtwinklig ist, auch mit abgerissen wird. Das ist erst 15 Jahre. Ich könnte mir vorstellen, wenn in Ludwigsfelde eine drei Schulen 150 Millionen kosten und dafür für eine Schule 525, wären wir sicherlich nicht von 30 mit 30 Millionen für das Projekt rechnen müssen, sondern mindestens das Doppelte. 60 bis 80 Millionen könnte ich mir vorstellen, können durchaus anfallen, denn es ist so, die Kosten explodieren. In Berlin hat man ausgerechnet, kostet eine Schule mit Sporthalle 115 Millionen pro Schüler. Ach, Entschuldigung. Ich habe mich entschuldigt, Herr Schock. Ja. Entschuldigung, 150.000 pro Schüler. In Ludwigsfelde sind es 97.000 pro Schüler. Der Durchschnitt bundesweit liegt bei etwa 60.000 Euro pro Schüler. Das heißt also ganz konkret, wir werden auf gar keinen Fall mit diesen 32 Millionen auskommen. Und wir müssen ja sehen, bei dem ganzen Theater, es kommen lediglich 300 Schüler dazu, mehr nicht. Und wir rechnen ja von 300 Schülern, aber durch den Abriss, das war ja in Größenordnung abreißen, steigert sich das auf einmal auf, ich möchte behaupten, 50 bis 70 Millionen. Bin ich überzeugt. Und wenn wir jetzt die Vergabe für dieses Ersatzgebäude vornehmen und wissen noch gar nicht genau, was wird es, tja, dann wird dieses Ersatzgebäude wahrscheinlich für ewig stehen bleiben und wir können uns das gar nicht leisten, für 60 oder 50, 60 Millionen eine Schule zu bauen. Deswegen würde ich auch denken, man sollte nachdenken im Zusammenhang, dass die Oberschule hier unten erweitert wird, ob man hier nicht an eine Gesamtschule denkt und die 300 Schüler damit, Grundschüler, damit praktisch baut und dann, wir wollen ja die sowieso erweitern und das praktisch, dass man diese Variante nochmal mindestens durchdenkt, bevor wir im März, wenn wir denn die genauen Zahlen erfahren werden, was Potsdam denkt, was es kosten wird, erfahren. Und ich bin überzeugt, da werden wir noch mehr schrecken als jetzt. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten über den Standpunkt nachdenken, wenn auch das Ministerium sagt, nein, dann sollen sie uns das Geld geben. Aber die werden uns ganz wenig, kaum Geld geben, denn Haushaltssperre, Bund, in Potsdam ist das Geld auch knapp. Ich glaube nicht, dass wir in Größenordnung Fördermittel kriegen. Ich denke also, zweite Schulstandort sollten wir mindestens darüber nachdenken.
Vielen Dank. Weitere Fragen? Herr Weidler.
Also Fragen nicht, aber eine Anmerkung fürs Protokoll an der Stelle. Also wir würden uns da Frau Schulze, Schulz, anschließen, unsere Fraktion. Also wir können uns auch nicht daran erinnern, dass wir das abgelehnt hätten, einen zweiten Schulstandort. Aber er stand halt niemals zur Diskussion aufgrund der Tatsache, dass das Ministerium von vornherein gesagt hat, wir haben gar nicht die Mittel und die Lehrkräfte dafür, einen zweiten Schulstandort zu bauen. Danke.
Ich glaube, da kann es Frau Krebs erhellen an der Stelle.
Also es ist schon Sache der Kommune, erstmal die Schulen zu planen. Und das Schulamt guckt natürlich, ob die Planung so mit dem, ich habe jetzt die ganzen Begrifflichkeiten nicht, ob das tatsächlich so in Ordnung ist. Da kommt es auf die Zügigkeit an, also jetzt ein zweiter Schulstandort. Aber ich habe schon vor, weiß ich nicht, ich glaube vor 3 Jahren mit Frau Holm, nee, mit Frau Böhm vom Schulamt gesprochen und habe gefragt, wie das wohl in Wildau aussehen würde. Und also sie meinte, ja, klar kann man auch eine zweite Schule in Wildau bauen. Also das wäre tatsächlich zu überprüfen, gerade jetzt, wo die Schülerzahlen ja auch tatsächlich stark sind. Also ich glaube nicht, dass wir einen zweiten Schulstandort hier in Wildau zurzeit nicht genehmigt bekämen vom Ministerium. Also ich glaube, das ist ein Argument, das ist, glaube ich, wirklich vom Tisch. Aber ist die Frage, ob man tatsächlich diese Diskussion nochmal aufmacht. Das ist eine Frage, ob man diese Diskussion nochmal aufmacht. Denn also, dass die Kosten so unkalkulierbar sind, das ist ja schon auch ein Stück weit erschreckend. Und es ist so, dass dieser Standort problematisch ist aufgrund der Enge und was da vielleicht doch noch auf uns zukommt. Man will das nicht. Herr Anders will das auch nicht. Wir wollen also diese Millionen, also die dann einfach dazukommen. Jetzt sind es 8 Millionen. Man will es nicht. Es tut weh. Aber die genauere Planung zeigt, dass eben nicht alles bedacht wurde. Und was wird noch kommen? Also wir gucken zwar ein bisschen komisch, wenn Herr Sternagel sagt 50 bis 70 Millionen. Wo hat er diese Zahlen her? Aber ja, weiß man's? Ne? Also ich glaube einfach, ein zweiter Schulstandort wäre finanziell wahrscheinlich kalkulierbarer. Ja, ist die Frage, ob man das tatsächlich nochmal diskutiert. Ich weiß auch nicht.
Herr Anders.
Gut, also ich glaube 2017 hatten wir damals angefangen, über die Erweiterung zu reden. Und da war immer Grundtenor, dass wir auf diesem Campus wachsen wollen, einheitlich und nicht einen zweiten Standort. Frau Hein mag mich da nochmal ergänzen. Mein Stand war bisher immer auch in Absprache auch mit Frau Blischke, dass ein zweiter Schulstandort enorm problematisch ist. Dass am Ende des Tages das MBJS, wir haben selber mit dem MBJS auch gesprochen, also die ändern auch wöchentlich da ihre Meinung, das muss man auch öffentlich so mal sagen. Das haben wir am eigenen Leib dann auch gespürt. Hier ist es aber so, dass die Aussage, die ich kenne, ich kenne auch keine andere, dass ein zweiter Schulstandort erst dann genehmigt wird, wenn die Schüler da sind. So, da kann jeder normale Mensch auch sagen, das ist ja eine blöde Regelung, wenn die Kinder da sind, dann fange ich jetzt an zu bauen, aber so ist es leider. Auf der anderen Seite muss ich mal sagen, eine Gesamtschule Richtung der Dr. Sternagel, also die Gesamtschulen, die ich hier in Brandenburg kenne, sind von der 7. bis zur 13. Klasse und die von der 1. bis zur 10., die kenne ich hier nicht. Und ich möchte auch davor warnen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass den Weg, den wir hier eingeschlagen haben, der beste ist, es gibt sicherlich viele Wege, aber jetzt zu sagen, ich baue woanders eine Schule und dann habe ich Kostengewissheit und weiß genau, was auf mich zukommt, das wage ich auch zu bezweifeln. Das wage ich enorm zu bezweifeln. Also hier wird ja mal dargestellt, dass was wir hier machen, völlig ins Blaue hinein und wenn ich woanders baue in Wildau, dann ist alles klar. So, und hier muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier Birnen mit Äpfeln nicht vergleicht. Ich kenne jetzt die Planung aus Ludwigsfelde nicht konkret, aber wir reden hier nicht nur über 300 Schüler, sondern über wie viel 200 zusätzlichen Hortkindern gegenüber jetzt. Wir reden auch über eine riesen Mensa, alles was dazugehört. Und das sind natürlich auch mal Kosten, die hier irgendwo gerne nicht berücksichtigt werden. Und natürlich tun mir diese 8 Millionen nächste Woche enorm weh.
Ich habe ja vorhin auch gesagt gehabt, dass wir da fast eine Stunde uns angeguckt haben. Und das war ja nicht zugespitzt dargestellt, das war wirklich so. Aber wir haben eine gewisse Beschlusslage, wir haben die Aufgabe, dies abzuarbeiten. Und ich behaupte auch mal, ist egal, wo wir eine andere Schule gebaut hätten, dass es nicht billiger geworden wäre, sondern mindestens genauso teuer. Wie gesagt, die Zahl hier 50, 70, 80 Millionen, die kann ich so nicht bestätigen, was letztendlich ein Ausschreibungsergebnis bringt, das wissen wir alle. Das kann ganz woanders liegen, als was die Kostenschätzung und der BKI auch hergibt. Wir hoffen mal, dass wir jetzt natürlich auch, jeder kennt auch, wie die Baubranche zurzeit auch aussieht, dass es eher nach unten geht, dass wir da möglicherweise noch profitieren, dass wir dann auch wirklich Angebote kriegen, die dann auch im Rahmen der Kostenschätzung oder der Kostenberechnung sind. Und wir werden auch nächste Woche Dienstag, wenn wir im Hauptausschuss über die Beschlussvorlage reden, auch nochmal klar und deutlich darlegen, was möglicherweise mit einem anderen Standort, ob wir jetzt über einen zweiten Standort reden oder über einen komplett neuen Standort, was das auch bedeutet, weil dort reden wir über eine komplett neue Infrastruktur, neue Erschließung. Wir haben kein Grundstück in dieser Größenordnung. Und hier hinten an der Oberschule, das habe ich Dr. Sternagel auch gesagt, den Stand, den ich habe, ich bezweifle stark, dass neben einem Gymnasium und einer weiteren der Oberschule wir noch einen Platz haben wie eine Grundschule. Die Fläche Kita, neben der Kita Hasenwäldchen für einen zweiten Schulstandort halte ich auch für wesentlich zu klein, bis hin, dass ein zweiter Schulstandort auch bedeutet, erste bis sechste Klasse, genau wie der erste Schulstandort. Also ist jetzt nicht so, dass die eine Schule, die Bestandsschule, dritte bis sechste und die erste macht erste bis zweite. Das funktioniert so nicht, sondern hier muss man auch bedenken, und das war nochmal, da muss ich mich auch wiederholen und das muss ich auch betonen. Der Grundtenor war damals, dass die Kleinen der Kleinsten die kürzesten Wege haben. Und das war immer die oberste Priorität, die wir hier uns hier alle gesetzt haben seit 2017. Und da halte ich diesen zweiten Schulstandort möglicherweise neben Kita Hasenwäldchen auch nicht für richtig, weil dort auch keine Sporthalle hinpasst. Das heißt, auch erste und zweite Klasse müsste wieder Richtung Grundschule laufen. Jetzt kann jeder sagen, der Weg ist ja überschaubar. Ich habe da eine andere Auffassung. Der Weg ist für erste und zweite Klasse auch im Rahmen der Schulausführung für problematisch. Und entsprechend hangeln wir uns hier das, was wir haben, an Beschlussvorlage durch. Und wenn es so nicht mehr gewünscht ist, dann muss es beschlossen werden. Das heißt aber auch, dann muss man sich auch über die Konsequenzen unterhalten, was das auch bedeutet, im jetzigen Stadion die Leine zu ziehen. Nochmal, die Kosten sind enorm. Das, was wir auch mal gesagt haben, das ist ein einmaliges Projekt, was es so im Wildau noch nie gegeben hat, vom Finanziellen her und von der Manpower her. Das ist ein Mehrgenerationsprojekt. Die Schule ist nicht nur für die nächsten 5 Jahre gebaut, sondern für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. So, und entsprechend soll die auch so hergerichtet werden. Und was das Schulersatzgebäude auch angeht, sicherlich viel Geld, keine Frage, aber das habe ich zumindest auch so in Erinnerung in mein Ohr, dass wir damals auch gesagt haben, selbst für diese 4, 5 Jahre Bauzeit wollen wir den Schülern, die im Ersatzgebäude sind, in Anführungsstrichen, bestmögliche Bedingungen zur Verfügung stellen, dass die auch in Ruhe lernen können, dass die sozusagen von der Baustelle ein bisschen zugespitzt nichts merken. Das wird natürlich so nicht gelingen. Aber der Anspruch war immer, hier ein vernünftiges Gebäude hinzustellen, unabhängig davon, was Herr Kolb vorhin gesagt hat, dass die gesetzlichen Maßstäbe genauso herangezogen werden, wie die, wenn ich ein Gebäude dauerhaft baue. Nochmal, wie gesagt, vorhin kann was zum zweiten Schulstandort sagen. Ich bin jetzt da an der Stelle mit meiner Teilnahme am Ende.
Herr Bürgermeister.
Ja, also ich will es nur kurz ergänzen. Ich bitte einfach um das Vertrauen auch in unserer Verwaltung, unseren Mitarbeitern und externen Dienstleistern, die ja letztendlich auch allesamt mit beschlossen worden sind. Im laufenden Prozess in so einem großen Projekt, in einem Millionenprojekt, Entscheidungen auf den Kopf zu stellen und die Prozesse komplett zurückzufahren, zu ändern, neu aufzusetzen, das hat in so einem Projekt immer Auswirkungen für Budget, für Zeit und natürlich auch für Ziele. Und das ist ein Punkt, den können wir uns tatsächlich gar nicht leisten. Also ich kann da nur bitten, dass Sie das Vertrauen haben. Die Nachfragen sind immer gerechtfertigt. Wir werden uns da nach Kräften bemühen und ich hoffe, das kommt auch rüber, dass wir da auch die Antworten haben und dass wir da unsere ganze Kraft reinlegen, dass jeder einzelne Mitarbeiter gibt hier sein Bestes. Und von daher denke ich, sind wir nach wie vor auf einem guten und auf einem richtigen Weg. Wir haben momentan kein Zeitverzug. Es sieht so aus, als ob wir das Ersatzgebäude pünktlich zum Schulbeginn nächsten Jahres aufgebaut haben, dass der Umzug vorher rechtzeitig erfolgt. Und das sind für mich jetzt erstmal die maßgeblichen Dinge.
Vielen Dank. Als die fragenstellende Fraktion oder Vertreter selbiger möchte ich auch noch kurz was anmerken. Also zum einen, es geht gar nicht darum, Herr Bürgermeister, dass wir irgendwem nicht vertrauen, sondern es geht darum, dass wir vor einem Jahr ziemlich genau eine Entscheidung getroffen haben, auf Grundlage von Zahlen. Also schöne, bunte Tabellen, die uns vorgelegt wurden für diese Beschlussfassung, und dort wurden Kosten ausgewiesen. Und dann kann man jetzt sagen, dass da eigentlich 3 Millionen stehen müssten, weil wir wollten für 3 Millionen kaufen und dann verkaufen. Fakt ist, da standen nicht 3 Millionen, sondern 1,67 Millionen für den Containerersatzbau. Und jetzt wird diese ganze Geschichte 8 Millionen Euro kosten. Und wir finden, dass das schon nochmal ein Punkt ist, wo man kurz innehalten darf und überlegen darf, hoppala, hätten wir mit dem Wissen vor einem Jahr diese Entscheidung so getroffen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass mindestens Einzelne, die sich letztendlich haben von den Finanzen leiten lassen, diese Entscheidung vielleicht so nicht getroffen hätten für diese Variante gegenüber der bis dahin geplanten Variante. Weil Fakt ist, dass wenn man damals diese Zahlen so eingepflegt hätte, die jetzt bevorzugte Variante damals teurer gewesen wäre. Also ich glaube, dass das durchaus was mit der Beschlusslage gemacht hätte. Aber sei es drum, was uns wirklich anhebt, ist, dass wir letztendlich jetzt 8 Millionen Euro ausgeben für etwas, was wir nach 5 Jahren wieder wegnehmen. Also wir werden, so wichtig das ist, dieses Ersatzgebäude, ja für 8 Millionen Euro keine Substanz nach Wildau oder in Wildau errichten, die uns dauerhaft oder den Kindern dann erhalten bleibt. Nur mal zum Vergleich, bei dieser eben angesprochenen Beschlussvorlage hieß es, dass wir für 5,5 Millionen eine Dreifeldhalle neu bauen können. Und in dem Vergleich finde ich 8 Millionen schon deutlich viel Geld dafür, dass man, wie gesagt, etwas baut, was man später auf jeden Fall zurückbauen wird. Und da unterscheiden wir uns ja anders in unserer Annahme, was Kosten für einen zweiten Schulstandort angeht. Was man ja mindestens spart bei diesem zweiten Schulstandort ist, für 8 Millionen einen Ersatzbau irgendwo hinzustellen, weil man braucht schlicht keinen Ersatzbau, weil man baut irgendwo, über das Wo wäre ja vortrefflich zu sprechen gewesen. Man baut etwas für eine Summe X und hat dann aber auch das da stehen, was man quasi, für das man bezahlt hat, und wie gesagt nicht diese 8 Millionen für etwas investiert, was man wieder wegnimmt. Zusätzlicher Punkt, wir hätten gerne davon erfahren, dass da was passiert ist. Also ich glaube, dass das etwas ist, was man hätte hier vielleicht heute auch als Tagesordnungspunkt behandeln können. Dass das einfach so in einer Vergabevorlage für einen Hauptausschuss, und übrigens, der wäre ja schon letzte Woche gewesen, wenn die Verwaltung die Vorlage nicht auf den Sonderhauptausschuss kommende Woche dann verlegt hätte, dann wäre das einfach so passiert in einem Hauptausschussbeschluss, ohne dass das Gremium, was eigentlich diese ganze Sache auf den Weg gebracht hat und dachte bis eben, man würde da weit weniger Geld ausgeben, dass das darüber informiert wird direkt, dass da also so eine Kostensteigerung passiert ist. Insofern, wie gesagt, hätten wir wahnsinnig gerne, und Herr Bürgermeister, durchaus auch an dieser Stelle mit all den Konsequenzen, die das im Zweifel gehabt hätte, dieses Thema durchaus nochmal angefasst, gerne auch vor kommendem Dienstag, um da einfach eine Klarheit zu kriegen, ob das wirklich unser aller gemeinsamer Wille ist, da diese 8 Millionen in die Hand zu nehmen. Und ich bin bei Dr. Sternagel, da kommt ja durchaus noch mehr. Also auch diese anderen verbleibenden dann 30 Millionen neben diesem Ersatzbau damals prognostiziert, werden ja auch wahrscheinlich deutlich höher ausfallen. Also auch da, wie gesagt, denke ich, hätte es sich gelohnt, darüber nachzudenken. Und immer dieser Verweis auf die Altvorderen haben es beschlossen. Aber das haben wir jetzt ja in den letzten 4 Jahren vortrefflich oft miteinander diskutiert. Finde ich dann einfach auch nicht zielführend, weil Sachen ändern sich. Gerade eben hat sich offensichtlich was auf der Kostenseite oder unseren Bedarfsseiten geändert. Also von daher glaube ich, dass, wenn sich fundamental Sachen ändern, man durchaus auch nochmal über alte Grundsatzbeschlüsse reden kann. Und die Genese dieses Projektes zeigt ja auch, dass alternativlose Grundsatzbeschlüsse ja durchaus schon mal angefasst wurden in den letzten Jahren. Eine zusätzliche Sache noch an der Stelle. Wir diskutieren gerne im Finanzausschuss und auch im letzten Hauptausschuss darüber, dass Vergaben eigentlich gar nicht in den Hauptausschuss müssen, sondern dass letztendlich, wenn es denn da einen entsprechenden Haushaltsbeschluss gibt, so Sachen dann einfach, wenn die Vergaben rechtmäßig passiert sind, einfach so dann die Ausschreibung rechtmäßig passiert sind, dann einfach Vergaben passieren können durch die Verwaltung. Wenn wir so weit schon gewesen wären, hätten wir von diesen 8 Millionen, und das ist jetzt tatsächlich eine Frage anders, hätten wir von diesen 8 Millionen dann gar nicht erfahren, weil es dann nicht mal einen Hauptausschussbeschluss gegeben hätte, eine Vorlage gegeben hätte, sondern das wäre dann, by the way, irgendwann dann einfach mal bekannt gegeben worden?
Also möchte noch mal ein bisschen ausholen, auch mal vielleicht auch die Sicht, meine Sicht und vielleicht auch die Sicht der Verwaltung darzustellen. Also dass 2017 mal sozusagen Übereinkunft bestanden hat, an diesem Standort einheitlich zu wachsen, das habe ich nicht als ausschließlichen Grund angeführt, sondern als einen Grund. Und wie gesagt, das war noch in der Zeit, wo viele von hier auch mit dabei waren. Und dann glaube ich auch schon, dass es mein Recht ist, das mal anzusprechen. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Beschluss in Stein gemeißelt ist. Sie haben es selber erwähnt, wir haben daran auch gearbeitet und modifiziert. So, das andere ist, sehen Sie mir bitte mal nach, dass es immer auf der einen Seite ziemlich leicht aussieht. Sie verlangen für jede Entscheidung, die wir hier treffen, ist egal, in welcher Leistungsphase wir uns befinden, wir waren damals immer noch 1 und 2, wollen die Zahlen haben. Das sind wirklich nur grobe Zahlen. So, und an die orientieren sie sich ihr Leben lang. So, andersrum wäre es genauso gewesen über einen anderen Schulstandort. Da hätten wir die gleichen Diskussionen geführt. Da hätten wir auch nur Machbarkeitsstudien gehabt oder ich sage jetzt mal Studien anhand der Menge. Und auch dort wären sicherlich aus verschiedenen Gründen auch Preissteigerungen drin gewesen. Also jetzt immer so darzustellen, dass diese eine Variante total safe wäre in der Leistungsphase 1 und die Variante, die wir jetzt auf dem Tisch haben, das ist total ungewiss, das würde ich so auch nicht stehen lassen. Sondern Sie wollen für Ihre Entscheidung Zahlen haben, die haben wir mit bestem Gewissen und unserem Planungsbüro, und nochmal, wir haben da nicht im Planungsbüro, was zum ersten Mal eine Schule plant, diese Zahlen vorgelegt. Und wir haben immer darauf Wert gelegt, wir sind hier nach wie vor in der Leistungsphase 2. Da geht es um Planung und später die detaillierte Planung fortzusetzen. Das haben wir immer wieder betont. Und andersrum zu sagen, wir orientieren uns immer an die Zahlen von damals und dann geht das Leben irgendwo weiter. So funktioniert das aus meiner Sicht auch nicht. Und ich muss mal sagen, Sie gehen dann nach Hause und sagen hinterher, was damals beschlossen wurde, war alles falsch. Vielleicht wäre auch Ihre Variante im Nachgang falsch gewesen. Darüber reden wir heute nie. Aber wir kriegen immer nur diesen Vorwurf, wir machen hier grundsätzlich vielleicht nicht alles richtig. Und das lasse ich einfach mal so nicht stehen, sondern wir setzen das um, was uns gesagt wird. Wie gesagt, das mag der eine gut finden, das mag der andere schlecht finden. Und ich habe vorhin auch nochmal gesagt gehabt, das ist mit Sicherheit auch vielleicht nicht die beste Variante. Aber das ist die Variante, die wir als Aufgabe hatten, diese fortzusetzen. Das haben wir auch gemacht. Zu Ihrer letzten Frage, ja, das ist so, das ist aber normale gängige Praxis. Dass wir einen Ersatzbau brauchen, wissen wir. So. Was hätten wir uns da jetzt im Vorfeld in Riesengrößenordnung unterhalten müssen sollen, hätte man sicherlich machen können. Wir stehen dafür dann auch bereit, vielleicht war es in dem Moment nicht optimal. Aber was ich vorhin auch gesagt habe, ist, dass unser Planungsbüro keine Zahl abgeben konnte, was so ein Gebäude kosten würde, insbesondere im Rahmen der Miete. So. Das konnten wir von dem Planungsbüro nicht erfahren. So. Und Sie haben vorhin noch, ich habe es vorhin gesagt gehabt, die Schweizung liegt zwischen 8 und 11,5 Millionen. Da rede ich über eine Miete, da rede ich nicht mehr über einen Kauf. Und das sind doch die Sachen, auf die wir reagieren müssen. So. Und nochmal. Das ist das, was ich immer wieder betone. Zu den aktuellen, wo wir damals Beschlüsse hatten, zu der aktuellen Zeit von damals, haben wir mit bestem Gewissen die Zahlen noch vorgelegt. Dass die heute vielleicht nicht mehr aktuell sind, wir aufgrund von vertiefenden Planungen, wie Herr Kolb das auch gesagt hat, andere Kenntnisse haben. Dafür werde ich mich jetzt nicht entschuldigen. Sicherlich ist das für den Stadtverordneten aus Ihrer Sicht, kann ich das dann teilweise nachvollziehen, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass man vielleicht damals auch, weiß ich nicht, vielleicht getäuscht würde ich jetzt nicht sagen, aber möglicherweise dann eine andere Entscheidung getroffen hätte. Vielleicht hätten wir damals unter anderen Voraussetzungen auch eine andere Entscheidung getroffen, aber zu der damaligen Zeit war das, was wir vorgelegt haben, der Stand, den wir hatten in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro. So.
Vielen Dank. Noch? Nee. Genau. Wenn's Herr Dr. Sternberg hat sich nochmal gemeldet. Herr, kurz, Herr Dr. Sternberg, wir müssen voranschreiten.
Also, das ist kein Vorwurf an die Verwaltung, möchte ich nur sagen. Bloß eine kleine Korrektur. Wenn wir bauen ja lediglich für 300 Schüler etwas Neues und reißen aber in Größenordnung ab. Und wenn wir jetzt sagen, woanders kostet es genauso viel, natürlich, aber dann nicht für 750 Schüler, sondern nur für 300 Schüler. Und da scheint noch ein Unterschied zu sein, dass es wohl vielleicht doch etwas kleiner wird. Danke.
Vielen Dank. Herr Anders, also auch von mir, es war überhaupt gar nicht gemeint als Vorwurf an die Verwaltung. Also ich gehe davon aus, dass Sie ja nur das machen, was letztendlich hier dieses Gremium beschließt. Im Zweifel ist es dann auch ein Vorwurf an uns, die wir ja auch nicht in der Lage waren, da nochmal vertiefend zu diskutieren. Also ich erinnere an die vielen Versuche, die es da gegeben hat diesbezüglich. Aber sei es drum, ich würde diesen Fragenkomplex dann abschließen mit der Bemerkung, dass auch wenn jetzt mehrere schon gesagt haben, lasst uns bitte nicht nochmal anfassen. Es gibt da diesen Paragraphen 34 Absatz 2 unserer Kommunalverfassung, die sagt, dass eine Gemeindevertretung, spricht man da ja, Versammlung einzuberufen ist, wenn mindestens ein Fünftel der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter dieser Einberufung verlangt. Aktuell sind wir, glaube ich, 23 gesetzlich vorgeschriebene Gemeindevertreterinnen. Ein Fünftel wären dann wohl 5. Ich habe schon gesagt, dass die Fraktion, der ich angehören darf, das zu zweit so sieht, dass man da durchaus nochmal drüber reden sollte. Sollten sich weitere 3 finden, mögen Sie nicht zögern, uns das mitzuteilen. Dann könnten wir dieses Fünftel dann auf den Weg bringen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister.
Ja, so, dann haben wir den Fragenkomplex, der heute an mich gerichtet worden ist, durch Herrn Weidler per E-Mail. Okay, gut, ja.
Ich hätte jetzt ganz salopp einen Antrag für eine kurze Pause für den Kollegen Stock beantragt, nachdem wir quasi jetzt die erste Bürgerfrage, die an mich herangetreten wurde, gestellt hatte. Ich denke, das ist relativ schnell beantwortet. Und zwar hatten wir das Thema schon in der vorletzten SVV, weil Sie das ja gerade eben angesprochen hatten, Herr Vulpius. Es geht an den Vorsitzenden der Fraktion BFW Grüne. Ich würde gerne wissen wollen, wo der Kollege Kröger heute wieder ist, weil Stand heute wären wir ungefähr bei 42%. Ich hatte das letzte Mal erörtert, wie oft er da war und so weiter und so fort. Das nimmt er natürlich stetig ab. Er war auch in dieser Periode wieder nicht anwesend, also nicht ein einziges Mal in irgendwelchen Ausschüssen. Auch heute ist er wieder nicht da. Und ich bleibe dabei, dass im Endeffekt diese Fraktion aktuell nur auf dem Papier existiert und nicht in Wirklichkeit. Und von daher würde ich gerne schon wissen, weil wir wissen ja auch alle, dass der Herr Kröger seinen Lebensmittelpunkt nach Schleswig-Holstein versetzt hatte und angeblich, wurde uns ja letztes Mal so mitgeteilt, wieder zurückgekommen wäre, wenn er dies hätte getan hätte, dann müsste er eigentlich heute anwesend sein. Danke.
Das war eine Frage an mich, richtig?
Ja, genau.
Vielen Dank. Also, Punkt 1. Bitte fragen Sie Herrn Kröger, warum er nicht da ist. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich bin fest davon ausgegangen, ihn heute hier zu treffen. Punkt 2. Sie haben damals auf Ihre Anfrage hin bereits eine schriftliche Antwort von der Hauptamtsleiterin bekommen, dass das insofern unproblematisch ist, was da im Zweifel zwischendurch war oder nicht war mit Herrn Kröger. Fakt ist, er ist auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob das zu viel gesagt ist, mit alleiniger Wohnung mittlerweile in Wildau unterwegs, also wohnt auch nicht mehr im elterlichen Wohnhaus. Also insofern, glaube ich, gibt's da jetzt irgendwie nichts irgendwie zu deuteln. Wie gesagt, warum heute nicht da ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich glaube, bei der letzten SVV war er da, soweit ich mich erinnere. Die Frage ist, wollen wir jetzt tatsächlich jetzt in eine Pause gehen oder schaffen wir die Einwohner-Fragestunde vielleicht noch vor der Pause?
Wird länger?
Also jetzt eine Pause, Frau Schwarze? Frau Schwarze möchte jetzt eine Pause, weil sie glaubt, die Einwohner-Fragestunde dauert noch ein bisschen. Dann eine 10-minütige Pause. Und Frage muss drin. So, herzlich willkommen zurück. Wir setzen unsere Sitzung fort.
Thank you.
So, wenn dann alle wieder sitzen und ein wenig Ruhe eingekehrt ist, könnten wir dem Bürgermeister lauschen bei der Beantwortung weiterer fraktioneller Fragen zunächst.
Ja, also jetzt zu der Frage, die uns unser Abgeordneter Herr Weidler gestellt hat, per E-Mail an mich gerichtet, zu einem tagesaktuellen Thema, nämlich Witterung, Schneeräumen. Ich lese mal so Auszüge vor, um uns alle inhaltlich noch mal so ein bisschen abzuholen. Die Kernfrage lautet, also es ist alles sehr nett formuliert worden und es ist dann auch in dem Papier nachzulesen, aber ich mache das jetzt wirklich nur auszugsweise. Wo waren heute Morgen die zuständigen Firmen und der Bauhof zur Räumung der Verkehrswege in Wild? Sämtliche Straßen rund um die Freiheitsstraße, Bergstraße, Friedrich-Engel-Straße etc. waren ein absolutes Chaos heute Morgen. Selbst die Freiwillige Feuerwehr Wildau war es kaum möglich, zu ihrem Einsatzgebiet zu kommen, da die Straßen komplett vereist und überfroren gewesen sind. Ein Fahren mit dem Fahrzeug war so gut wie möglich, sowohl bergab als auch bergauf, kam der Verkehr vollständig zum Erliegen, sodass Rettungskräfte, Notärzte und Feuerwehr kaum eine Chance hatten, zu ihrem Einsatzgebiet zu langen. Es gab Presse- und Radiomitteilungen zwischenzeitlich dazu, wird auch morgen in der BAT sicherlich nachzulesen sein. Dazu dann eben, dass am Freitag, den 24.11., die ersten Schneeflocken ja schon da waren und das nicht geräumt worden ist, dass nur die ansässigen Firmen- und Hausmeisterdienste sich da bemüht hatten. Er hätte erwartet, Herr Weidler, dass heute in der Früh zumindest die Hauptverkehrswege bis ca. 5 oder 6 Uhr geräumt gewesen wären bzw. gestreut, um die heutige Situation zu vermeiden. Stattdessen hört man, dass die Streuwagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal einsatzbereit gewesen sind, was auch die lange Zeit erklärt, bis die Streufahrzeuge zumindest in der Freiheitsstraße anzutreffen waren. Wie kann das sein? Und er bittet den Bürgermeister hier um vollumfängliche Aufklärung, Aufarbeitung und Stellungnahme der heutigen Situation. Dann gibt es noch ein paar Anregungen und freundliche Grüße. So, dann komme ich zu den Antworten, die aus dem Bereich der Liegenschaften kommen. Und das würde ich jetzt erstmal soweit abgeben, die Erklärung. Und Frau Jordan, wenn Sie dann da noch Gesprächsbedarf haben beziehungsweise dann Fragen sind, dann geht es direkt in den Fachbereich. Aus dem Bereich Liegenschaften ist es mal so ein bisschen eingeteilt worden, welche Maßnahmen werden vor dem Winter getroffen, was wird im Winter gemacht, was war heute konkret und wie geht's nach dem Winter weiter. Also vor dem Winter wird in der Organisation ein Maßnahmeplan erstellt. Dieser erfasst alle Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichkeiten. Da steht zum Beispiel drin, wer ruft wen an, also wann wird der Bauhof verständigt, wann wird der Hausmeister verständigt, wer macht was. Das wird jährlich mit allen Beteiligten abgestimmt. Und ab 15.11. eines Jahres tritt dieser dann in Kraft und ist für alle Einrichtungen der Stadt verbindlich. Die verkürzten Darstellungen der Pflichten für die Durchführung des Winterdienstes sind die, dass die Aufgaben zur Durchführung an eine Firma übergeben werden. Da gibt es mal Ausschreibungen dazu. Im Wesentlichen für die Straßenkategorie 1 und 2 sowie für Bushaltestellen und weitere Bereiche, wo Handarbeit nötig ist. Der Vertragspartner hat in dem Falle im Oktober schriftlich mitgeteilt, dass alles für den Winter bereit ist, sowie die Bereitschaftsnummern und Mailanschriften mitgeteilt wurden. Und das floss auch alles in den Maßnahmeplan ein. Die Anliegerpflichten der Stadt, im Wesentlichen Gehwege vor unseren kommunalen Grundstücken und Radwege, macht der Bauhof und die Hausmeister der Einrichtung. Im Winter werden dann unsererseits die Kontrollen durchgeführt. Das macht dann unter anderem die Liegenschaftsverwaltung, die überprüft den Einsatz der externen Firma. Der Bauhof, im Prinzip alle Mitarbeiter, welche unterwegs sind, haben ebenfalls die Pflicht, wenn ihnen etwas bei den Einsätzen auffällt, dass Gefahren bestehen oder die Firma nicht geleistet hat, unverzüglich die Firma anzurufen und aufzufordern, nachzubessern. Bei erfolglosen Mahnen der Firma und andauernder Gefahr übernimmt der Bauhof, soweit es möglich ist, also vorrangig an Gefahrenstellen im Zuge der Ersatzvornahme diese Aufgaben mit. Ja, die Anliegerpflichten sind der Außendienst und die Liegenschaftsverwaltung arbeiten da in der Zusammenarbeit zusammen. Heute früh wurden die Kontrollen durch die Liegenschaftsverwaltung durchgeführt. Die Firma wurde zunächst telefonisch informiert, aufgefordert nachzubessern. Die Feststellung wurde im Anschluss nochmals per E-Mail mit entsprechenden Forderungen an die Firma geschickt. Der Bauhof hat Ersatzvornahmen getätigt. Also mir wurde versichert, dass ab 5.16 Uhr zwei Multicars, die am Vorabend vorbereitet waren mit Gerät und mit Sand und beziehungsweise Abstumpfmaterial, dass die ab 5.16 Uhr unterwegs waren. Ich erwarte da noch die Zuarbeit der einzelnen Straßenzüge, aber das ist mir persönlich vom Vorarbeiter des Bauhofs versichert worden. Nach dem Schneefall jetzt wird der Umfang des Einsatzes des Bauhofes auch nochmal ermittelt, soweit es möglich ist. Vertragliche Regelungen werden geprüft, was die externe Firma anbetrifft, und es werden Rechnungen gekürzt und Vertragsstrafen werden zum Ansatz gebracht, das alles laut Vertrag. Es wird im Anschluss, wenn wir die Saison durch haben, Auswertungsgespräche geben mit allen Beteiligten, was lief gut, was nicht, lief nicht gut, was muss im kommenden Jahr geändert werden, und es dann praktisch auch für die kommende Wintersaison fließt es zum Teil dann auch in die Ausschreibung der Dienstleistung Winterdienst mit ein. Also diese Ausschreibungen, die erfolgen dann zum Ende diesen beziehungsweise Anfang des nächsten Jahres. Hier auch nochmal der Hinweis, ja, im Winter, natürlich sind die Verpflichtungen da, aber im Winter ist es glatt und da muss sich jeder auch drauf einstellen und die Fahrweise anpassen. Heute war die besondere Witterungslage, es hat erst geschneit, dann wurden die Temperaturen ein bisschen wärmer, dann wurde die festgefahrene Schneedecke fing an anzutauen und dann hatten wir Wasser auf Eis und das war eine spiegelglatte Fläche gewesen. Also es war auch eine besondere Witterungslage, die durch, ich sag mal, zumindest Streuen in der Nacht wahrscheinlich nicht hätte pariert werden können. Wir haben noch eine letzte Information zu dem Thema von der Leitstelle RVS, also von der Gesellschaft, die die Busse unterhält und führt. Dort wurde eine Glatteismeldung insbesondere für Blumenkorso und Bergstraße gemeldet. Und der RVS, der wird also auch für die kommende Nacht den Linienverkehr, sollte es so kommen, einstellen. Wir haben hierzu das Dienstleistungsunternehmen nochmal angeschrieben, haben das genau auch nochmal so durchgegeben, detailliert, dass wir um 16.53 Uhr die Meldung bekommen haben und haben aufgefordert, dass die Gefahrenstellen umgehend unverzüglich und umgehend zu beseitigen sind. Und wir haben auch nochmal den Unmut zum Ausdruck gebracht, dass wir, was die Kommunikation anbetrifft, weder den Geschäftsführer noch Verantwortliche bekommen haben. Und wir haben angefordert, dass die Einsatzberichte bis morgen um 9 Uhr nachgereicht werden. Ebenso eine ausführliche Stellungnahme. Also wir sind da, was das Formelle und das Rechtliche anbetrifft, sind wir dran. Wir haben den Bauhof für die kommende Nacht sensibilisiert, dass da der Einsatz dann hoffentlich erfolgt und wir künftig nicht sowas haben. Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass die umliegenden Kommunen, die diesen Dienstleister nutzen, tatsächlich genauso einen Reinfall erlitten haben. Königs Wusterhausen war totales Chaos, auch Schulzendorf war Chaos, Zeuthen war Chaos. Also das war so ein Flächenphänomen gewesen. Ich habe intern dann immer gesagt, na gut, dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Also mich interessiert erstmal vorrangig, was hier in Wildau los ist. Insofern bleiben wir da dran. Also ja, wir hatten eine besondere Witterungslage. Der externe Dienstleister hat versagt. Das ist misslich und sehr unschön. Und wir arbeiten mit Hochdruck mit der Verwaltung und dem Bauhof daran, dass wir das, was machbar ist, jetzt retten konnten und dass so eine Dinge dann eben nicht nochmal vorkommen.
Vielen Dank. Es gibt Nachfragen. Herr Weidler, Herr von Essen.
Ja, vielen lieben Dank. Es sei mir vielleicht verziehen, wenn ich jetzt bei dem Thema ein bisschen aufgeregt bin und auch ein bisschen aufgebracht. Also zum einen würde ich gerne den Antrag denn dahingehend stellen, dass ich gerne diesen, also wir als Fraktion, diesen E-Mail-Verkehr unter anderem sehen wollen würden, dass quasi bei den Firmen angefragt worden ist, wo jetzt der Winterdienst verbleibt. Und zwar aus dem Grund, von der Genese her ist es so, ich bin heute Morgen quasi aufgestanden, habe gesehen, es hat geschneit, habe erstmal meine Einfahrt sozusagen freigeräumt, so wie sich das halt gehört, und habe dann gegen 7.30 Uhr unter anderem mein Kind zur Schule gefahren, weil es halt fahrertechnisch nicht mehr möglich war. Also zu dem Zeitpunkt war nicht eine einzige Straße geräumt, das ist das Erste. Dann hätte ich wenigstens erwartet, dass man dann danach wenigstens irgendjemanden sieht. Also gegen 8 Uhr, als ich das Kind weggebracht hatte, war immer noch nichts vorhanden an Streugut, an Salz oder an irgendwelchen anderen Streumitteln. Und gegen, jetzt muss ich kurz überlegen, 8.42 Uhr kam unter anderem ein Einsatz. Dann bin ich quasi zur Einsatzstelle, wollte ich fahren, also so wie sich das gehört, als freiwillige Feuerwehr fährt man erst ins Depot. Dort gab es quasi einen Gefahrenguttransport, der auf der Autobahn verunglückt ist. Da sind dann schon drei Kameraden im Endeffekt hingefahren. Und genau zu dem Zeitpunkt kam ein zweiter Alarm hinein, und zwar über den Cut-Retter, wo eine Person quasi gerettet werden musste in der Jahnstraße. Das war ungefähr gegen 9 Uhr, als wir dorthin gefahren sind. Zu diesem Zeitpunkt war die komplette Straße noch immer nicht gestreut. Also wir sind als Einsatzfahrzeug komplett nicht durchgekommen. Es hat mehrere Minuten gedauert, bis wir am Einsatzziel eingetroffen sind. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dann da oben standen, nahm das Schicksal im Endeffekt seinen Lauf. Die Person, die wir natürlich im Endeffekt retten sollten, ist leider verstorben, muss man dazu sagen. Das hätte eventuell besser funktionieren können, wenn die Straße geräumt worden wäre, weil die einzige Möglichkeit, die wir dann noch hatten, waren dann quasi die Freiheitsstraße bergauf über den Gehweg zu fahren, weil, wie gesagt, selbst unsere Einsatzfahrzeuge am Ende waren. So, danach... Nach diesem Einsatz sind wir quasi wieder in die Wache zurückgefahren und haben immer noch, das war so gegen 10 Uhr ungefähr, das Chaos miterleben mussten, also wir mussten das Chaos miterleben. Da stand dann ein LKW, der quasi nicht mehr vor und nicht mehr zurückfahren konnte, und dementsprechend sind unsere Einsatzfahrzeuge hier, das TRF 4000 und das HLF im Endeffekt auch die Freiheitsstraße hochgefahren, um diesen quasi abzuschleppen. Das war nur möglich in Kombination durch Kopplung von diesen beiden Fahrzeugen, weil die genug Gewicht mitgebracht hatten. Selbst zu diesem Zeitpunkt war immer noch kein Streugut vorhanden, muss man ganz klar dazu sagen. In dem Fall wurde sozusagen der Bauhof informiert, und soweit mir zu Ohren gekommen ist, ist es so gewesen, dass selbst zu diesem Zeitpunkt der Bauhof mit Streumitteln noch nicht vorbereitet war. Also wir haben mehrere Stunden im Endeffekt gewartet. Also die Aussage, dass hier irgendwie schon, um 5 Uhr, hier der Bauhof im Endeffekt schon tätig war, das kann ja nicht stimmen. Weil sonst wäre diese Situation ja nicht so gewesen, wie sie gewesen ist, muss man ganz klar sagen. Und von daher kann ich das so nicht stehen lassen und würde das gerne vollumfänglich geprüft haben, wie wer wen angerufen hat, welche E-Mail wurde geschrieben und so weiter. Also ich persönlich als Bürger würde hier eigentlich erwarten, wenn jetzt Kollegen der Stadtverwaltung zur Arbeit fahren und diese Misere um 8 Uhr schon mitbekommen haben, diesen Missstand im Endeffekt den Firmen mitzuteilen und spätestens eine halbe Stunde danach zu sagen, okay, ihr schafft das nicht mehr, bitte, dann muss der Bauhof halt zuständig werden und quasi zumindest die Hauptverkehrsadern abstreuen oder zumindest freiräumen. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht geschehen. Der Streudienst ist ungefähr erst 10.15 Uhr bei uns eingetroffen, so dass wir quasi die Unfallstelle dann auch räumen konnten. Also von daher, das kann ja hinten und vorne irgendwie nicht stimmen, und von daher, tut mir leid, das kann ich so nicht stehen lassen.
Also von meiner Seite, ich war fußläufig dann um 9 Uhr im Rathaus, weil einfach Verkehr überhaupt nicht mehr durchgekommen war. Unten Karl-Marx-Straße, Friedrich-Engel-Straße. Ich habe von meiner Seite vorher schon telefonisch und dann auch persönlich in den Abteilungen entsprechend nachgefragt, was da Sache ist. Da wurde mir versichert, der Bauhof ist tätig und ist auf Achse und alle sind bis auf Maus und Mann eingesetzt. Tatsächlich haben wir in der Verwaltung, wir werden das nochmals nachprüfen, das habe ich aber auch heute schon kurz nach Mittag gesagt, ich möchte die Aussagen, die ich da bekommen habe, dass nochmal verifiziert wird, wie sich die Dinge da verhalten. Unterm Strich muss ja abgesichert werden, dass wir die Kollegen des Bauhofs, wenn die denn da sind und ihre Aufgabe haben, dass sie dann eben doch ihren Job machen. Also da möchte ich natürlich auch die Sicherheit haben. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, sollte es irgendwelche Forderungen an die Stadt geben, dann ermuntere ich quasi dazu, die auch genau zu stellen, dass die abgegeben werden. Wir werden diese Dinge weiterreichen. Also wir, da bin ich ehrlich gesagt dann auch nicht glücklich drüber, aber durchaus gelassen, was die Formalitäten anbetrifft, weil die Vertragslage das dann tatsächlich auch hergibt. Jetzt gucke ich tatsächlich mal so ein klein bisschen zu Frau Jordan rüber. Wollen Sie oder können Sie was dazu sagen?
Guten Abend auch von meinerseits. Ich möchte aber nur ganz kurz was sagen. Ich denke mal, wir werden das nochmal alles aufbereiten und schriftlich nachreichen. Wir haben uns also, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, dass der Bauhof nicht ausgerückt ist. Wir haben uns also nochmal den Einsatzbericht des Bauhofes und das Kontrollbuch des Bauhofes schicken lassen. Danach wurde heute früh um 4.30 Uhr durch den Wetterkontrolldienst, der beim Bauhof arbeitet, alle anderen informiert oder alarmiert. Und die eingeteilten Mitarbeiter sind dann um 5.16 Uhr mit dem Fahrzeug rausgefahren. Der Bauhof, der ist seit 13.11., so wie das ja auch angedacht ist, auf den Winterdienst eingestellt. Streugut ist beschafft und eingelagert, es ist also da. Ein Fahrzeug musste heute aufgrund eines technischen Defektes ausgetauscht werden. Deshalb wurde dann also ein Multicar eingesetzt. Und nach Dienstbeginn um ca. 7.30 Uhr wurden dann zwei Fahrzeuge durch den Bauhof genutzt. Also das ist unser jetziger Stand. Ich selber bin heute früh wirklich auch gelaufen, um, sag ich mal, die Sachen zu kontrollieren, die halt nicht den Autofahrer betrifft, sondern die Fußgänger betrifft. Habe dann, als ich hier im Rathaus, es war kurz nach 8 eingetroffen bin, die Firma angerufen. Da war sie Tatsache noch erreichbar. Habe also gemeldet, dass die Westhangtreppe überhaupt nicht gemacht wurde. Welche Straßen, glatt fahren. Das habe ich also alles dort, es wurde aufgenommen. Ich habe eine Mail hinterher nochmal geschickt, um das auch nochmal zu verschriftlichen, schon alleine für die Nachweispflicht. Danach haben wir die Mitarbeiter, die bei mir in der Abteilung sind, kommen also aus umliegenden Kommunen, die hatten also auch Probleme ranzukommen. Die sind auf dem Weg, haben die ja auch nochmal geguckt. Wir haben dann, wirklich sehr häufig versucht, die Firma anzurufen. Das ist halt wirklich das große Problem, dass wir dort dann keinen mehr erreicht haben. Wir haben heute Nachmittag ist es uns dann noch gelungen, wirklich auch mit den umliegenden Kommunen Kontakt aufzunehmen. Königs Wusterhausen hatte also uns hier versichert, dass sie also genau dasselbe Problem hatten. Die haben uns aber bestätigt, dass die Firma früh, ich glaube um 5 oder so, ausgerückt ist. Wie gesagt, Einsatzberichte, dazu ist die Firma ja eigentlich verpflichtet, uns unverzüglich halt nach Einsatzbeginn einzureichen. Die sind, wie gesagt, nicht eingekommen, Königs Wusterhausen auch nicht. Das muss man, wie gesagt, wir haben, das hatte der Bürgermeister schon gesagt, vorhin nochmal das schriftlich formuliert, dass wir das bis morgen 9 Uhr erwarten. So, und alles andere können wir natürlich jetzt erstmal nur im Nachgang aufarbeiten, eruieren und gucken, was folgt daraus jetzt in der Zusammenarbeit und in der Rechnungslegung und so weiter.
Vielen Dank. Herr von Essen.
So, schönen guten Abend. Ich habe das auch mal vorbereitet. Ich habe Fragen dazu, 3 Stück. Teil davon ist schon beantwortet worden, aber die Fragen haben sich geändert. Erstmal freue ich mich, mit Ihnen ganz besonderen Überraschungsgasten der Stadt begrüßen zu dürfen, den Winter. Schon gestern Abend begann die Schneekönigin damit, vollkommen unerwartet Ende November, ihre weiße Flockenpracht über unseren Landkreis auszuschütten. Auf meinem Weg zurück in unsere Stadt sah ich andererorts fleißige Menschen, die Sand auf die Straßen schütten, als eine Art Opfergabe, um die Schneekönigin milde zu stimmen. Als ich heute Morgen dann das Haus verließ, dachte ich, nanu, haben wir in Wildau die größte Freiluftschlittschuhbahn Europas eröffnet? Stand gar nicht zum Stadtboden. Und nehmen wir eigentlich Eintritt dafür. Als ich die Freiheitsstraße entlang schlingerte, sah ich einen Mann mit Bart und rotem Mantel, der mir zuwinkte. Ho, ho, dachte ich, der ist aber früh dran dieses Jahr. Und seit wann hat er Blaulicht? Doch es war nur die Feuerwehr, die da stand, Straße gesperrt. Man könne aufgrund der Glätte die Freiheitsstraße nicht mehr benutzen. Die Bergstraße übrigens sehe auch nicht viel besser aus. Ich unterhielt mich einen Moment mit ihm und uns kam die Idee, dieses Thema heute Abend in der Stadtverordnetenversammlung zu bringen. Und während ich vor meinem geistigen Auge sah, wie die Feuerwehr mich mit einem großen Kran in Seilwinde die Asthmatreppe hinunterlässt, damit ich heute Abend überhaupt erscheinen kann, kamen mir drei Fragen in den Sinn. Erstens, wieso bekommen andere Kommunen es hin, die Wege halbwegs rechtzeitig zu streuen? Zweitens, warum bekommen wir es nicht hin, wenigstens unsere Hauptzufahrtsstraßen wie die Freiheitsstraße oder die Bergstraße auch in Notfällen mit unserem Bauhof entsprechend zu streuen? Und auch wenn das hier vielleicht lustig klingt, ist es doch für viele ein Drama gewesen heute Morgen. Und zwar für alle die, die ihren Kinder zum Kindergarten, zur Schule bringen mussten, die selber zum Arzt gehen mussten oder zur Arbeit fahren wollten. Unfälle an jeder Ecke. Und das führt zur dritten Frage. Was wird die Stadt Wildau genau unternehmen, damit sich so ein Drama wie heute Morgen nicht wiederholen kann? Insbesondere unter der Maßgabe, dass der Winterdienst eventuell auch weiterhin ausfällt, wenn solche Wetterlagen vorkommen. Danke.
Also ich glaube, einzelne Antworten haben wir schon gehört, aber vielleicht.
Ja, also ich sag mal, es ist ja jetzt nochmal hergeleitet worden, was bereits an Maßnahmen, Maßnahmenplänen, was alles existiert. Wir werden, wie gesagt, das auswerten. Das hat Frau Jordan auch schon, glaube ich, umfänglich dargelegt. Die Idee, den Bauhof in dem Falle mit eigenen Kräften so auszustatten, dass wir die Hauptverkehrsstraßen selber beräumen, kann ich fachlich jetzt nicht bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fehlt mir jetzt einfach die Grundlage dazu. Das müssten wir vielleicht in einer der internen Beratungen mit der Verwaltung nochmal abklären. Fakt ist, dass es legitim ist. Fakt ist auch, mir lag heute so als erste Idee im Kopf, naja, dann schmeißen wir den raus, den Dienstleister, mit einem Haufen Regressforderungen und dann nehmen wir uns halt einen anderen. Aber die Erfahrung sagt, dass es nicht möglich ist. Also wer bis zum Mai des Jahres keinen Dienstleister gefunden hat, der steht im Winter sowieso komplett alleine da, weil die sich alle binden. Und dann kommt überraschend tatsächlich, wie du so schön beschrieben hast, und völlig unerwartet kommt auf einmal eine Winterlage. Und ja, da steht auch dieser Dienstleister nicht ganz alleine da. Da gibt es leider auch andere Dienstleister und manche, die verlassen sich halt auf ihre Fortune, dass nichts kommt und werden dann genauso überrascht. Und das ist halt fatal. Wir müssen gucken, dass wir uns da besser drauf vorbereiten, aber wir werden, denke ich, auch nicht alles abdecken können, was uns da jetzt auch im Winter komplett erreichen wird. Ich bin total unglücklich damit. Also um das nochmal zum Ausdruck zu bringen, ich bin da genauso unzufrieden und werde auch alles dran setzen, dass wir das verbessern werden.
Vielen Dank. Ich glaube, sonst fangen wir jetzt an, uns im Kreis zu drehen zum Thema Glatteis. Ich habe Herrn Korte noch auf meiner Liste stehen. Ganz wenig Prosa, bitte Fragen.
Wie bitte?
Bitte Fragen ohne Prosa.
Ja.
Ich wollte
ein anderes Thema. Es wurde schon mal was angesprochen, und zwar, dass die Förderung für die Sanierung des Stichkanals abgelehnt wurde. Die wurde ja schon mal zugesagt. Auch das Konzept der Sanierung des Stichkanals lag vor. Was ist nun der Grund für die Ablehnung und wie wird in Zukunft mit dem Projekt umgegangen? Das ist eine Frage. Also ein Teil wurde ja schon beantwortet, aber das würde für mich nicht ausreichen. Also für mich ist wichtig, warum wurde es abgelehnt? Ne? Zumal also ja da schon mal eine Forderung.
Der Grund der Ablehnung, ich glaube, das wurde grundlos abgelehnt, Herr Kolb.
Also wir waren selbst davon genauso erstmal überrascht, weil wir haben ja mit denselben Argumenten, mit denselben Unterlagen wie schon einmal von derselben Förderstelle zugesagt, den Antrag wiedergestellt, aber zwischenzeitlich hat sich wohl die Wertungsparameter und die Zuordnung der entsprechenden Wertungsparameter etwas verändert, sodass nicht ausreichend die Untersetzung durch die regionale Planungsabteilung ersichtlich war. Insofern werden wir das einen zweiten Anlauf dann starten. Ist eine neue Richtlinie in Aussicht gestellt und das werden wir dann gleich wieder aufgreifen. Mit dieser Einbeziehung dieser regionalen Planungsabteilung.
Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass das dann zeitnah passiert, damit das nicht wieder Zeit verloren.
Sobald geht. Das möglich ist. Ja, okay. Wir haben ja die Unterlagen beisammen. Das ist ja aus unserer Sicht nicht verändert. Und insofern werden wir das weiterführen.
Ja, okay. So, dann kam der Begriff Mängelliste vom Objekt Wöhlrade auf. Gibt es dafür eine öffentlich einsehbare Schadensliste, welche im besten Fall schon mit Zahlen bestückt ist? Mit welchen finanziellen Aufwendungen hat der Betrieb bzw. die Stadt zu rechnen? Wer ist für die Beseitigung dieser Menge verantwortlich? Das würde ich auch gerne wissen.
Hier würde ich mal zu Herrn Anders rüber gucken als Gesellschaftervertreter. Bitte schön.
Dankeschön, Herr Bürgermeister. Wir haben es ja vorhin gesagt gehabt, ich glaube, der Bürgermeister war es, dass wir diese Mängelliste, die ist ja noch nicht abschließend, sondern da gibt es das, was wir über die letzten Jahre oder insbesondere auch die Geschäftsführung des Velorados gesammelt hat, das ist nur ein Teil. Jetzt geht es darum, diese natürlich zu überprüfen, mit Kosten auch zu untersetzen und weitere mögliche Mängel dann auch zu sichten und dann auch natürlich zu bewerten. Also hier wird so sein, dass wir, ich sag jetzt mal, im ersten Quartal nächsten Jahres auch intern zum ersten Mal darüber reden können. Ziel ist, so wie der Bürgermeister vorhin auch gesagt hat, dass wir spätestens im Mai in der SVV über dieses Thema reden. Deswegen kann ich zu den Kosten, Stand heute, gar nichts dazu sagen. Da sind wir wirklich noch ganz am Anfang. Uns schwebt es vor, wie wir es damals schon mal hatten. Das war, glaube ich, eine Beschlussvorlage von der CDU-FDP-Fraktion, ein nachhaltiges Konzept zu erstellen. Das haben wir dieses Mal auch vor. Sicherlich nicht mit einem komplett mit einem Fremdanbieter, sondern wirklich dann auch mit Eigenleistung, nur in bestimmten Bereichen, wo das, was unsere Eigenleistung dann übersteigt, ich sage jetzt mal bestimmte technische Parameter, da würden wir uns Hilfe dazu holen. Wie gesagt, diese Liste soll im nächsten Jahr hier behandelt werden und hier ist es so, dass für diese Kosten ganz klar der Eigentümer dieser Anlage aufkommt, das ist die Stadt Wildau.
Vielen Dank. Weitere okay. Fragen,
Herr Kurt? Nee, das ist für mich noch nicht beantwortet. Kann man diese Liste einsehen? Und die Frage war auch, wer ist dafür verantwortlich, diese Menge zu beseitigen? Weil es gibt Menge, also ich bin selber Nutzer dieses Objektes, ich spiele Fußball und da gibt es schon Probleme, gerade in den sanitären Bereich, seit mindestens 10 Jahren, also mindestens, weil so lange spiele ich da schon Fußball. Und wer ist dafür verantwortlich, wer behebt diese Mängel, wer macht dort Kontrollgänge, wer ist dafür verantwortlich?
Also darauf hat der Gesellschafter für meine Begriffe gerade geantwortet. Also die Stadt als Eigentümer des Gebäudes ist dafür zuständig, kümmert sich aktuell darum, diese Liste zu präzisieren und zu qualifizieren und auch mit Zahlen zu hinterlegen, um dann quasi ein, ich sag mal, Sanierungskonzept in Anführungsstrichen der SVV vorzulegen, um jetzt nicht quasi Stückwerk zu betreiben und jetzt, keine Ahnung, hier mal eine Fliese anzukleben und dort mal irgendwas anderes zu machen, sondern zu gucken, welche Maßnahmen, mit welcher Priorisierung und welchen Kosten braucht es in welchen Abständen, damit wir dann auch über qualifiziertes Zahlenmaterial letztendlich hier entscheiden können.
Okay. Dann das Dritte, das wurde auch schon behandelt, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Ich freue mich sehr, dass der Herr Vulpius das ausformuliert hat, dass durch einen Schulersatzbau Ressourcen vernichtet werden. Außerdem möchte ich an die Ausführungen von Herrn Sternhage anknüpfen. Es geht um das Thema Kostenschätzung Schulneubau. Also mir persönlich würde es nicht ausreichen, auf Vertrauen zu bauen, was immer wieder angesprochen wurde, um verantwortungsvoll mit Steuergeldern umzugehen. Damit die Gesamtkosten nicht ins Uferlose steigen und ausarten und wir nicht ins Blaue hineinbauen, um einfach mal die Worte von vorhin zu benutzen, hier zum wiederholten Male meine Frage. Gibt es für die Baumaßnahmen inzwischen eine sichere Kostenkalkulation und für den in Anführungsstrichen Fahrplan, Ablaufplan einen verbindlich öffentlich einsehbaren finanziellen und zeitlichen Statusstand bis zur Schlüsselübergabe? Also um das einfach mal ganz einfach auszuformulieren, also wenn ich mir ein Haus baue, na, muss ich mir im Vorfeld über die Kosten im Klaren sein und erst dann fange ich an, ich sage es mal, Gelder auszugeben. Ne? Also,
Herr Bürgermeister.
Gut, also wir haben ein Großprojekt ein Großprojekt, ist gekennzeichnet durch Meilensteinplanung mit einem eingebundenen externen Ingenieurbüro, wo Dinge sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Und wir gehen zum Anfang von Situationen aus, die sich dann über einen Zeitraum von Jahren in dem Falle auch Rahmenbedingungen ändern und auch Beschlüsse zwischendurch gefasst werden und dementsprechend auch Dinge angepasst werden müssen. Insofern kann man nicht gleich von Anfang an sagen, das ist es und das kommt hinten bei raus. Also es war bei meinem Hausbau übrigens auch nicht so. Herr Kolb, ich guck mal zu Ihnen rüber. Ist es so im Wesentlichen auf den Punkt gebracht oder wollen Sie vielleicht noch ergänzen?
Also selbstverständlich gibt es für ein solches Projekt einen Bauzeitenplan, der eben auch genau wie das Projekt selber mit den einzelnen Planungsständen verfeinert werden muss. Wir haben jetzt gerade diese Leistungsphase 2 der Vorplanung so weit abgeschlossen, dass wir uns endgültig Klarheit über die entsprechenden Raumprogramme und Zuordnungen Klarheit verschafft haben. Wir hatten ja auch nochmal den Beschluss zur Optimierung der Baukörperkonfiguration und diese Unterlage ist auf dieser Basis eine Massenermittlung bezogen auf die entsprechenden Größenordnungen aus dem BKI, also Baukostenindex. Wenn wir jetzt hier in die nächste Planungsphase, die Entwurfsplanung Leistungsphase 3 einsteigen, wird das alles vertiefend betrachtet. Es geht dann in die Kostenberechnung und dann wird das Ganze viel konkreter. Aber dieses entsprechende Planungsvertiefen, da zeichnet sich dann eben auch in der Vertiefung der entsprechenden Kostenermittlungsmethoden ab. Da werden dann auch die verschiedenen Fachplanungen mit einbezogen, insbesondere was die Bautechnik anbelangt, die Energieversorgung, die eventuelle Lüftungsnotwendigkeiten und solche Aspekte, die jetzt in dem Grobraster noch gar nicht in der direkten Konkretisierung von vorhanden sind. Also das ist ein Prozess, das ist ein ganz übliches Herangehen. Dafür gibt es auch diese Bauzeitenabläufe, Bauzeitenablaufplanung und die vertiefen sich und konkretisieren sich eben auch mit jedem Planungsschritt.
Vielen Dank. Ich gehe davon aus, Herr Korte, dass das jetzt die Fragen waren. Dann brauchen wir vielleicht den Geschäftsordnungsantrag.
Geht ganz schnell.
Nee, dann muss ich leider den Geschäftsordnungsantrag vom Kollegen Weidler zunächst aufrufen. Also ich ahne, wohin die Reise geht.
Also das tut mir leid, wenn ich da jetzt so reingrätsche, aber viele Fragen haben wir eigentlich im Endeffekt heute schon die ganze Zeit geklärt, auch die Fragen, die gerade gestellt werden. Und von daher stelle ich jetzt den Geschäftsordnungsantrag, dass wir jetzt bitte mit den Beschlussvorlagen weitermachen, weil uns rennt die Zeit davon. Wir haben nur noch eine Stunde und von daher, ich sehe das nicht, dass wir hier sonst so eine Sonder-SPV machen müssen. Also das ist von daher, es tut mir leid, Herr Korte, aber...
Ja, ich war bisher sehr geduldig und naja.
Genau, im Zweifel müssen wir auch daraus lernen und dann beim nächsten Mal doch erst die Einwohnerinnen dran lassen und dann die Fraktionsvorlagen, Fragen vielleicht dann beantworten lassen. Wir haben einen Antrag zur Geschäftsordnung, den ich zur Abstimmung stellen darf. Wer dem Antrag zur Geschäftsordnung an dieser Stelle folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen.
Ach, halt hier.
Acht Gegenstimmen. Fünf. Dann sind wir bei 13. Das stimmt auch, oder? So, damit ist der Geschäftsordnungsantrag angenommen. Wir verlassen Tagesordnungspunkt 5, die Einwohnerfragestunde, und fahren fort mit der Behandlung der Beschlussvorlagen. Ich bitte hier jeweils die Verantwortlichen, möglichst nicht zu sagen, weil wir haben alle Vorlagen bereits in den entsprechenden Fachausschüssen behandelt. Ich würde deswegen an dieser Stelle dann immer nur fragen, ob es nochmal Anmerkungen, Fragen gibt, die wir dann natürlich klären müssen. Ansonsten, wie gesagt, sind wir hier das beschließende Gremium. Und so bitte ich Sie vorzugehen. 6.1 Haushaltssatzung der Stadt Wildorf für das Haushaltsjahr 2024 mit Haushaltsplan. Die Vorlagennummer ist die S283/2023. Gibt es heute hier Redebedarf zum vorgelegten zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan? Der Herr Stock, bitteschön.
Vielleicht schon noch mal ein bisschen einen einführenden Satz noch mal dazu sagen, auch wenn die Zeit knapp ist, wir haben Gäste hier, wir haben Einwohner hier, die vielleicht bei den Fachausschusssitzungen nicht dabei gewesen sind, aber dass man wenigstens mal ein, zwei Sätze noch mal zum Haushalt und zu der Problematik des Haushalts sagt. Und dann danach würde ich mich noch mal gerne zu einem einzigen Punkt noch mal melden.
Herr Anders, schaffen Sie das in zwei Sätzen? In drei.
Also ich werde bemüht sein. Ist natürlich immer die Beschlussvorlage, wo ich besonders aufgeregt bin, ist natürlich auch klar. Wie gesagt, der Haushalt wurde im Finanzausschuss und Hauptausschuss behandelt. Der Haushalt 24 ist im Grunde genommen, so wie ich es auch im Vorbericht geschrieben habe, auf dem gleichen Niveau wie 23. Also wir halten das Niveau, wir haben auch alle freiwilligen Leistungen enthalten, die uns wichtig sind. Der einzigste große Unterschied ist, der Unterschied zwischen 23 zu 24 ausmacht, ist natürlich auf der einen Seite das hohe Defizit von 2 Millionen Euro, das aber daraus definiert ist, dass wir im nächsten Jahr, wenn es normal läuft, wir davon ausgehen, dass wir die Bunkeranlage, die wir hier im Willow haben, im Westhangbereich verfüllen müssen. Da gab es ja neulich erst im Hauptausschuss die Vergabe für die weitergehende Untersuchung. Das Ergebnis wird im ersten Quartal nächsten Jahres vorliegen. Und dann wissen wir ganz genau, wie wir diese Bunkeranlage zu verfüllen haben. Dafür sind im Ergebnishaushalt 1,3 Millionen Euro angesetzt. Ich habe schon in den Ausschuss gesagt, im Hauptausschuss auch, das ist natürlich Geld, was enorm wehtut, weil man es nicht sieht. Aber aus Verkehrssicherungssicht ist es enorm wichtig, dass wir diese Maßnahme halt auch durchführen. Das ist sozusagen die große Besonderheit im Ergebnishaushalt. Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 30,1 Millionen Euro. Das ist eine sehr, sehr gute Zahl für so eine kleine Stadt wie Wöller. Also da merkt man auch, dass hier jeden Tag was los ist und auch jeden Tag auch was passiert. Das Haushaltsvolumen im Finanzhaushalt, hier rede ich wirklich über liquide Mittel, beträgt 34,2 Millionen Euro. Das heißt, die Stadt Wöller hat dort Plan, im nächsten Jahr vor 34,2 Millionen Euro auszugeben. Der Vorteil ist im nächsten Jahr, dass wir keine Kreditaufnahme geplant haben, sondern erst ab 25 aufwärts. Dafür sieht der Haushalt auch im Rahmen der Haushaltssatzung kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen vor. Das bedeutet, sollte heute die Stadtverordnetenversammlung dem Haushalt zustimmen, die kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigung bedarf es noch der Zustimmung der Kommunalaufsicht. In der Regel genehmigt die Kommunalaufsicht ja Kreditaufnahmen an sich. Und natürlich auch ein Haushaltssicherungskonzept. Diese beiden haben wir nicht, sondern wie gesagt nur, das ist tiefes Haushaltsrecht, die kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigung. Wir planen mit einem Kreisumlagehebesatz von 35,32%. Aus unserer Sicht sind alle Investitionen, die wir angefangen haben, das ist immer die oberste Priorität, angefangene Investitionen fortzufahren. Dann haben wir noch zusätzlich die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, die sozusagen in der Verwaltung und natürlich alle Außenstellen das Leben aufrechterhält. Und dann haben wir natürlich auch versucht, auch natürlich im Hinblick, dass wir Fördermittel generieren, in kleinen Maßnahmen auch noch anfänglich Geld zu investieren. Das sind in der Regel so die ganzen Radwegeprojekte aus der Rad AG, wo wir sozusagen den ersten Schritt gehen, um dann zu schauen, wie es denn zukünftig weitergeht. Das Investitionsvolumen beträgt 6 Millionen Euro. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich Ihnen hier eigentlich einen Haushalt vorlege, wo ich sage, die Schwerpunkte Investitionstätigkeit sind soweit alle enthalten. Wir haben keine Kreditaufnahme. Das Risiko ist überschaubar. Es sind alle Planansätze enthalten, die enthalten sein müssen. Wie sich das Jahr denn wirklich entwickelt, das weiß man nie. Ganz großes Thema ist sicherlich die Gewerbesteuereinnahme. Das ist wieder, ich sag mal, wie ein Blick in der Glaskugel. Hier ist es aber so, dass wir auch dort vorsichtig geplant haben. Und aus meiner fachlichen Sicht ist der Haushalt so ausführbar. Und ich würde mich natürlich über eine Zustimmung enorm freuen.
Vielen Dank. Fragen? Herr Stock.
Also keine Kritik an der Führung, an der Haushaltsführung des Kämmerers, sondern einfach noch eine Anmerkung, warum ich heute diesem Haushalt, zumindest für mich, nicht zustimmen werde. Wir haben vorhin darüber diskutiert, ich weiß nicht, war es Herr Dr. Sternhagel oder wer war es, der gesagt hat, wenn ich ein Haus baue, dann fange ich erst mal drüber nachzudenken. Oder warst du das? Oder Herr Korte war das? Dann denke ich mal drüber nach, wie ich das finanzieren kann, wie ich dann zukünftig entweder unterhalten kann. Ich werde also einen Planer oder eine Planung nur dann durchführen, wenn ich auch eine Option sehe, das Ganze sowohl von der Konstruktion her als auch von der Finanzierung her durchführen zu können. Und ich bin jetzt da bei diesem kommunalen Radweg. Jetzt kann man mir vorwerfen, der wohnt in der Birkenallee und deswegen klauen die dem dahin sein Pachtgrundstück und deswegen ist der sauer. Nee, überhaupt nicht. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin froh drüber, wenn das Pachtgrundstück bei der Stadt ist und die sich drum kümmern um die alten Bäume da hinten und meinen Rasen mähen und alles schön sprengen. Da habe ich wirklich gar keine Probleme damit. Jetzt komme ich zum Punkt. Ich kann, solange ich nicht weiß, dass die Aussagen, die tatsächlich immer wieder gefallen sind, 90% der Kosten zukünftig trägt der Landkreis, dann sind es mal 70%. Ich habe mehrfach beim Landkreis angerufen und habe gesagt, es ist so. Ist es denn wirklich so? Na, das können wir ja nicht sagen. Es könnte sein, dass bis zu 90% möglicherweise gefördert wird. Hier sind Planungskosten nur im Haushaltsansatz drin. Aber Planungskosten für ein Projekt, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass es nicht bei 6 Millionen und bei 7 Millionen, sondern bei wesentlich mehr als 8 Millionen landen wird, auch mit den ganzen Dingen. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, einen Haushalt zu beschließen, wo solche Planungskosten für ein völlig nebulöses Projekt ausgegeben werden. Und dann die letzte Frage dazu nochmal cui bono. Also wem nutzt das Ganze denn? Wir sind die Hauptlastträger des Ganzen und auf meine Frage bei den anderen Kommunen, ob sie sich denn an den Kosten insgesamt in der, zum Beispiel in der Viertelsteilung beteiligen würden, haben die alle gesagt, nee, das machen wir nicht. Ihr habt den größten Weg, ihr habt den größten Aufwand, also bezahlt ihr den auch. Aber es ist ein gesamtes Projekt, ein Gemeinschaftsprojekt von 4 Kommunen. Und da erwarte ich, dass in so einem Projekt dann die 4 Kommunen sagen, okay, das sind die Gesamtkosten, die teilen wir durch 4, sowohl in der Planung als auch in der Ausführung. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn wir nicht gesicherte Erkenntnisse haben, wie ein solches Projekt finanzierbar ist, dann kann ich diesem Haushalt mit Inhalt dieser Position nicht zustimmen.
Vielen Dank, Herr Anders.
Ja, also in Ansätzen kann ich das nachvollziehen. Andersrum muss ich natürlich auch sagen, die Ansätze, die im Haushalt stehen, heißt bedeutet nicht, dass wir die zwingend ausgeben, sondern natürlich machen wir uns dann auch Gedanken. Also Sie kennen sich da auch relativ gut aus. Ich kann natürlich auch Gedanken machen und möglicherweise dann auch in bestimmten Prozessen auch nur fortfahren, wenn ich ein bestimmtes Budget zur Verfügung habe. Ich möchte auch enorm widersprechen, dass wir auch bei der Grundschule hier ins Bau hinein irgendwo planen und alle sagen, gucken wir mal, was passiert. So ist es garantiert nicht. Wir haben vorhin die Komplexität dargestellt und natürlich ist auch das Thema mit dem Radweg völlig eine unterordnete Investition im Haushalt. Die spielt an sich keine Rolle. Und hier, ich sage jetzt mal, den ganzen Haushalt zu gefährden, immer nur aus meiner Sicht, halte ich schon für grob fahrlässig, weil ohne Haushalt können wir auch nächstes Jahr den Planer nicht mehr bezahlen für die Grundschule. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwo Druck aufbaue. Ich habe nur einmal im Jahr die Chance, den Haushaltsplan vorzulegen. Erinnern wir ihn alle 3 Wochen über Nachtrag, dann würde ich auch kritisiert werden. Und das möchte ich einmal mal berücksichtigen. Wie gesagt, ein Plan ist ein Plan. Wir versuchen den so gut wie es geht natürlich auch einzuhalten und auch zu leben. Aber ich warne auch davor, kann jetzt sagen, wie die anderen entscheiden, weiß ich ja nicht. Ich kann aber nur dafür werben, dass dieser Haushalt wichtiger ist als die Jahre zuvor, dass wir in der Grundschule vorankommen, keine Zeit verlieren, weil wenn diesem Haushalt so nicht zugestimmt wird, dann reden wir frühestens über eine Entscheidung im Februar. So, und ich kann auch sagen, im Februar werde ich Ihnen auch keinen anderen Plan vorlegen. Und oder andersrum gesagt, wenn ich jetzt bei jeder Investition alle Fragezeichen klären muss, dann habe ich den Haushaltsplan für 2034. Da muss man auch mal dazu sagen. Nochmal, das ist ein Plan, der uns ermächtigt, zumindest die Pflichtaufgaben im Ergebnishaushalt immer anzugehen. Und ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren bei den Investitionen auch immer eine gewisse Transparenz gezeigt haben. Bei der Grundschule wissen wir auch, das hätte insgesamt natürlich irgendwann mal besser laufen können. Aber nochmal, das ist ein extra Sonderprojekt. Und ich kann nur dafür werben, diesen Haushalt auch wirklich auch zu beschließen, weil die negativen Auswirkungen höher wären als die positiven Effekte, die wir erzielen, wenn er beschlossen wird. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann, was Sie da sagen, auch völlig nachvollziehen. Ich sehe aber, was passiert, wenn wir den nicht beschließen. Und das Risiko ist dann wesentlich höher als Ihre Bedenken hinsichtlich des Radweges. Und auch beim Radweg, ich glaube, da haben wir fast eine Meinung. Da müssen wir in Ruhe schauen. Und der Planansatz für den Radweg geht erstmal nur darum, wenn die anderen 3 Kommunen auch sagen, es geht auch weiter, dass wir zumindest einmal handlungsfähig sind. So, nicht mehr und nicht weniger. Sie sehen auch, dass der Ansatz für den Radweg, den Sie angesprochen haben, auch mit einer Förderung berücksichtigt worden ist, weil ohne Förderung werden wir auch die Auszahlung nicht an der Stelle tätigen. Hier geht es einfach mal darum, dass wir als Wildau
handlungsfähig sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Geld auch ausgeben, sondern wenn der nächste Planungsschritt, Herr Kolb, beim Radweg auch erreicht ist, da werden wir informieren und vorher geben wir da an der Stelle auch keinen Cent aus. Das kann ich Ihnen ja garantieren.
Vielen Dank. Herr Stock, eine Nachfrage.
Keine Nachfrage, sondern nur eine Replik, lieber Herr Anders. Sie haben mich jetzt Sie haben mich jetzt überzeugt, dass ich wahrscheinlich dem Haushalt schon zustimmen werde. Und zwar deshalb, weil die entscheidende Passage ist von Ihnen jetzt genannt worden. Ich möchte eines vermeiden, dass wir wieder in diesen Trudel reinkommen. Wir haben schon mal Geld für die Vorplanung ausgegeben und deswegen müssen wir jetzt. Wenn wir uns darüber einig sind, dass wir jetzt momentan im Stadium sind, wo wir sagen, wir gucken uns das an, ob das funktioniert, ob das machbar ist, ob das überhaupt planungstechnisch umzusetzen ist, welche Folgekosten daraus entstehen, dann werde ich diesem Haushalt heute zustimmen.
Vielen Dank, da sind wir noch auf einem guten Weg. Gibt es weitere Nachfragen? Ansonsten würde ich jetzt die Vorlage 283/2023 zur Abstimmung bringen. Wer dieser Vorlage und damit quasi unserem Haushalt fürs kommende Jahr zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ich glaube, wir dürfen Einstimmigkeit feststellen. Ich mache mal sicherheitshalber die Gegenprobe. Habe jemand übersehen, der dagegen ist oder sich enthält? Das ist nicht der Fall. Einstimmig. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Bedeutet mir sehr viel.
Wunderbar. Und wir schreiten richtig zügig voran. Die S284/2023, außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Vergabe kommunale Wärmeplanung der Stadt Wildau. Herr Anders, Einsatz?
Also die Beschlussvorlage wurde ja auch im Finanzausschuss und Hauptausschuss behandelt. Heute liegt sie zur Entscheidung vor. Wir hatten ja vorhin schon im Rahmen des Berichtes Bürgermeisters über die kommunale Wärmeplanung gesprochen. Die Vergabe wollen wir nächste Woche tätigen. Die Vergabe können wir aber nur tätigen, wenn wir auch die Gelder zur Verfügung haben. Das ist natürlich wieder so ein Fall, wo wir sagen, das Leben sieht anders aus als manchmal der Plan. Wo wir den Plan 2023 erstellt haben und dann auch hier beschlossen haben, war die kommunale Wärmeplanung gedanklich noch ganz, ganz, ganz weit weg. Jetzt haben wir Gott sei Dank dort eine gute Dynamik aufgenommen und darum bitte ich auch, dass es hier die Zustimmung ist. Und kann ich jetzt eigentlich schon sagen, Sie sehen ja auch maximal 120.000 Euro und Sie werden auch sehen nächste Woche in der Vergabe, dass wir dort deutlich, deutlich drunter liegen. Und das heißt dann auch, dass natürlich auch die APE nur in dem Rahmen gebucht wird, wenn die heute beschlossen werden sollte, so wie auch die Vergabe ist an das Büro, dass diese Aufgabe für uns unternimmt. Die maximal 120.000 Euro sortieren daraus, dass das mal grobe Kostenschätzungen waren, aber auch die Angebote wird sich soweit vorausnehmen. Das werden wir dann nächste Woche in der Vergabe sehen, wie auch dort die Spreizung war der Angebote.
Vielen Dank. Frau Krebs.
Genau, ich hatte das ja schon auf dem Treffen der Linken, auf unserer Fraktionssitzung mit Ihnen kurz, oder haben wir das kurz besprochen, dass es auch die Möglichkeit gibt, einen Fördermittelantrag zu stellen und dass wir ja ganz große, und dass wir da große Chancen haben aufgrund dessen wir im Landkreis Dahme-Spreewald sind und zum Braunkohlefördergebiet gehören tatsächlich. Also es ist, was sage ich, zu diesem Thema zählt der gesamte Landkreis. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das war eine Veranstaltung vom Kommunalpolitischen Forum, wo ich mich informiert habe und das erzählte Frau Pögel. Ich kann Ihnen gerne die Unterlagen dazu geben. Und vom Bund bis zum Ende dieses Jahres gibt es da eben diese Fördermittel und genau, und da würde ich einfach darum bitten, das zu prüfen und die dann auch zu beantragen. Und Sie haben ja schon gesagt, dass Sie das vielleicht auch in Erwägung ziehen, denn dann hätten wir also mindestens 90, vielleicht sogar 100% diese kommunale Wärmeplanung finanziert.
Herr Anders.
Genau, ganz kurz, einmal vielen Dank, Frau Krebs. Also der Antrag, der Förderantrag, ich sehe Frau Krebs gar nicht mehr. Der Förderantrag, der steht schon, der muss eigentlich nur noch unterschrieben werden, aber einreichen und unterschreiben wollen wir natürlich erst, wenn wir auch nächste Woche die Vergabe getätigt haben und dann ist das sozusagen eigentlich ein Selbstläufer, will ich jetzt nicht sagen, aber er steht und natürlich hoffen wir, dass wir dann auch in den Genuss der Fördermittel kommen. Unabhängig davon wird es auch so sein, selbst wenn die Förderung nicht kommen sollte, dieses Thema ist so enorm wichtig, dass wir es auch ohne Fördermittel machen würden. Das möchte ich an der Stelle nur mal sagen. Aber wenn die Förderung dafür gibt, umso schöner. Und wie gesagt, der Antrag steht, er muss nur noch unterschrieben und eingereicht werden.
Frau Krebs.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin in der Diskussion, dann hat ja auch das Wildorado da nochmal eine herausragende Bedeutung, auch in diesem Antrag, ne, und in der ganzen Planung.
Genau. Genau.
Vielen Dank. Weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Beschlussvorlage S284/2023 zur Abstimmung. Wer die befürworten möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ich möchte wieder Einstimmigkeit feststellen, mache kurz die Gegenprobe. Enthaltung, kein, vielen Dank. S291/2023 überplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Vergabe Generalplanungs- und Überwachungsleistung für einen Erweiterungs- bzw. Verbindungsbau Kita Zwergenland, Planungsstufe 1. Herr Stock.
Nee.
Herr Stock hat eine Frage offensichtlich. Herr Weidler hat eine Frage.
Wir teilen uns das Ganze heute. Und zwar, also grundsätzlich sehen wir das Ganze positiv. Also wir würden dem auch mit Sicherheit zustimmen. Wollen aber dann nochmal fürs Protokoll angemerkt haben, dass die Kita am Hasenwäldchen aktuell gerade mal zu 40% ausgelastet ist. Also von daher, da geht noch ein bisschen was. Genau deswegen haben wir ja so eine große Kita auch geplant. Eine Frage hätten wir aber an der Stelle noch, und zwar die Planungsleistung 1-4 mit 3-4 Millionen ungefähr. Wie wollen Sie das quasi im Haushalt denn darstellen, Herr Anders?
Haben wir im nächsten Jahr 450.000 Euro veranschlagt für die Planungsleistung. Und wenn die Leistungsphasen 1-3 dann noch abgeschlossen sind, dann haben wir auch, wie Herr Kolb schon gesagt hat, in allen Bereichen natürlich einen Bauzeitenplan. Und dann müssen wir sehen, wie wir das dann natürlich auch im Rahmen der Haushaltsdebatten 25 fortfolgende dann noch umsetzen können.
Frau Hein.
Ja, vielen Dank. Ich muss ganz kurz noch mal was dazu sagen, weil Herr Weidler hier so auf die Auslastung der Kita am Hasenwäldchen noch mal sich also gestützt hat. Die Kita am Hasenwäldchen hat nur 70 Krippenplätze, die auch nach jetzigem Stand schon gebraucht werden, um den jetzigen Bedarf zu decken. Und da bleiben die 50 Krippenplätze, die wir ja jetzt in der Kita Zwergenland haben, immer drin im Bestandteil. Und wir erweitern durch diesen Verbindungsbau im Kinderkita Zwergenland um 20 Krippenplätze. Also die haben mit den Kita-Plätzen, die wir dort noch haben, nichts zu tun. Also das versuche ich ja schon die ganze Zeit zu sagen. Also es geht hier immer um die Schaffung von Krippenplätzen. Ne? Also es geht nicht, man kann nicht die Gesamtkapazität der Einrichtung heranziehen, man muss sich immer die Krippenplätze anschauen. Das wollte ich nur noch mal erwähnen.
Vielen Dank, Herr Stock. Ah, das war's schon. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Wer der Vorlage S291/2023 seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Auch hier einstimmig, Gegenprobe, Enthaltungen. Vielen Dank. Die S280/2023, Festlegung der Anzahl und der Abgrenzung der Wahlkreise für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am 9.06.2024. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Wer der Vorlage S280/2023 seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Auch hier einstimmig, Gegenprobe, Enthaltungen. Vielen Dank. S281/2023, Berufung des der Wahlleiterin und des der Stellvertreterin für die Kommunalwahlperiode 2024 bis 2029. Der ist nicht schlecht, mein lieber Schwan. Schönes Ding. Gut, dass wir alle Gendern richtig großartig finden. Gibt es dazu Redebedarf? Herr Böde möchte nicht drüber reden. Dann stelle ich die S281/2023 zur Abstimmung. Ach so. Guter Hinweis. Vielen Dank, Frau Schwarze. Hätte doch Redebedarf bestanden. Also, der Vorschlag, den wir jetzt ja dann letztendlich hier zur Abstimmung bringen, ist, die Wahlleiterin der Stadt Wildau wäre dann Frau Hein oder soll Frau Hein sein und die Stellvertreterin Frau Jordan. Also in unseren Vorlagen ist an dieser Stelle ja noch ein Platzhalter vorgesehen. Das steht Ihnen frei, Herr Stock. Also, wie soeben kundgetan. Also, die S-281 mit den entsprechenden Ergänzungen. Wahlleiterin, Stellvertreterin. Jetzt die Stimmen dafür, bitte. Auch hier darf ich Einstimmigkeit feststellen. Es sei denn, jemand meldet sich noch rasch bei Gegenprobe und Enthaltungen. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. S-274, da geht es um die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wilna über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer Ereignisse an Sonntagen im Jahr 2024. Das ist ja eine Vorlage, die uns so in jedem Jahr ereilt. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir abstimmen, wer die Beschlussvorlage S-274/2023 befürwortet, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wir haben 9, wir machen mal die Gegenprobe. Wer möchte dagegen stimmen? Dann dürfte es keine Enthaltung geben, richtig? Dann bei 9 dafür und 4 dagegen angenommen. Vielen Dank. Die S-275, ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wilna über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass regionaler Ereignisse an Sonntagen im Jahr 24. Gibt es hierzu Redebedarf? Auch das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Vorlage S-275/2023 seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Auch ich habe 9. Ja. Gegenprobe. Wer stimmt dagegen? 4. Dann keine Enthaltung. Richtig? Richtig. Damit ist auch diese Vorlage mit 9 dafür und 4 dagegen angenommen. Vielen Dank. Die S-255/2023, die Richtlinie zur Förderung der Vereinsarbeit in Wildau. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir auch hier zur Abstimmung kommen. Wer der Vorlage S-255/2023 zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zehn, glaube ich, oder? Frau Schwarze? Zehn habe ich auch. Ja. Wer ist dagegen? Enthaltungen? 3? Genau, bei 3 Enthaltungen. Ja, bei 3 Enthaltungen angenommen. Vielen Dank. Dann haben wir die I-Vorlage 277/2023. Da stimmen ja nicht zu ab, sondern sind ja in den Ausschüssen jeweils um ein Votum gebeten worden, damit aus dieser I-Vorlage perspektivisch eine Beschlussvorlage werden kann. Die Ausschüsse, sämtliche, die sich damit befasst haben, haben in der Tendenz oder in der deutlichen Tendenz sich für die Variante verkehrsberuhigte Zone ohne Parkplätze Schertlingstraße und für die Variante Zone 30 ohne Parkplätze Röntgenstraße ausgesprochen. Ich würde jetzt deswegen nicht nochmal einzeln abfragen, wer wofür ist, sondern fragen, ob es dezidiert andere Auffassungen gibt, die jetzt hier kundgetan werden müssen. Ansonsten ist es ja etwas, womit die Verwaltung erst einmal noch arbeiten möchte. Herr Stock.
Es gibt nur noch mal einen Hinweis dazu. Also wir haben uns wirklich intensiv auch noch mal mit der Sache beschäftigt. Und es ist eine I-Vorlage, das ist klar. Aber es ist schon noch mal darauf hinzuweisen, dass wir diese Schertlingstraße als verkehrsberuhigte Straße ausbauen wollen. Und wenn wir da nicht aufpassen, vielleicht kann man das einfach noch mal so ins Protokoll auch noch mal reinnehmen, kann das eine durchaus schwierige Situation sein als Umfahrungsstrecke, wenn nämlich dort oben diese Stausituation Bergstraße an der Ampel mit der Einmündung ist. Also uns geht es bloß darum nochmal, dass uns allen bewusst ist, dass mit allen Maßnahmen, die wir zur Schertlingstraße machen, wir dort keine Umfahrungsmöglichkeiten schaffen können und dürfen. Und deshalb müssen wir auch über dieses Parkplatzsystem, über die Ausweisung von Parkplätzen, müssen wir schon nochmal reden.
Vielen Dank. Aber das ist ja genau die Variante, die wir ja auch schon mal mehrheitlich empfohlen hatten. Alles klar. Frau Krebs.
Also ich denke auch, über die Parkplätze sollten wir noch mal reden, weil auch die Anwohner dort nicht explizit gegen Parkplätze waren, sondern gegen Parkplätze waren, weil das halt einen Kostenfaktor ausmacht. Und vielleicht kann man da noch mal tatsächlich überlegen, wie man mit den Kosten umgeht, die bei dem Bau von Parkplätzen entsteht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass dann ein gewisser Druck entsteht, auch wenn man nicht unbedingt für Parkplätze ist und nicht für Autoverkehr, aber also ich glaube schon, dass wir Parkplätze brauchen. Und deswegen denke ich, sollten wir das noch nicht ganz aus dem Auge verlieren.
Genau, da es da um eine Erschließung geht, müssen wir Erschließungsbeiträge erheben und da sind wir gesetzlich verpflichtet, die Anwohnerin entsprechend der Grundstücksgrößen zu beteiligen. Insofern, das habe ich aus den Fachausschüssen mitgenommen, haben wir da eigentlich keine Möglichkeit, die Parkplätze zu bauen, ohne Anwohnerin zu beteiligen.
Ja, die weiß ich nicht, ob die Kommune sich überlegen kann, ob sie einen Teil der Kosten...
Nein, auch diese Frage haben wir dezidiert ja so schon gestellt und beantwortet gekriegt. Es gibt ein Gesetz, was uns da vorschreibt, entsprechend diese Kosten umzulegen auf die Anwohnerinnen, die Anrainer da, die entsprechend der Grundstücksgrößen dann auch zu beteiligen sind. Ansonsten, glaube ich, würden wir alle gerne drüber diskutieren, aber da geht es leider nicht, Schließungssatzung. Aber wie gesagt, also wir treffen das Thema ja nochmal wieder in einer Beschlussvorlage und dann können wir sicherlich dazu auch nochmal zu dieser ganzen rechtlichen Thematik auch nochmal was hören. Wir gehen fort zur S-278/2023. Die Satzung über die Aufhebung der Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet Schwarzkopfsiedlung in Klammern Aufhebungssatzung. Ein Träumchen. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer der S-278/2023 zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ich sehe Einstimmigkeit, sicherheitshalber die Frage nach Gegenstimme und Enthaltungen. Vielen Dank. Die F-287/2023, Aufhebung des Beschlusses S-263/2023. Der Hauptausschuss hat hier dafür votiert. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Wer die F-287/2023 beschließen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Also ich wollte mich eigentlich enthalten. Entschuldigung, mein Fehler. Wenn ich schon mal dabei bin. Gegenstimmen. Eine Enthaltung. Vielen Dank. Er hat sich nur enthalten, weil er sich auch bei der Beschlussfassung enthalten hat. Also wollte jetzt keinen Beschluss quasi aufheben, den er nicht selber gefällt hat. Die F-288/2023, Durchführung aller notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen von baulichen Anlagen, in Klammern Gräben in den Damewiesen. Gibt es hierzu Redebedarf? Frau Krebs.
Ich habe noch eine Frage zu den Antragstellern. Es gibt ja da eine Bürgerinitiative zu, die auch so einen Kriterienkatalog, glaube ich, erstellt hat.
Gewässerbeirat? Der Gewässerbeirat?
Genau.
Die Gewässerbeirat.
Gewässerbeirat, genau. Und die haben so eine Prioritätenliste erstellt. Haben Sie sich mit denen mal kurz geschlossen?
Ich habe es fürs Mikro nochmal.
Also ja, wir haben uns quasi im Umweltausschuss quasi mit dem Gewässerbeirat im Endeffekt ausgetauscht und das wird natürlich mit einfließen in diese Maßnahmen und von daher ist das ja immer unter dem fachspezifischen Aspekt der Fachleute und Fachexperten quasi gedeckelt. Ja.
Okay, also wenn das jetzt so beantwortet wird, dann Frau Jordan gleich. Also ich war in dem Umweltausschuss, wir haben auf jeden Fall den Gewässerbeirat nicht gehört. Also nicht in meiner Wahrnehmung. Wir haben zwei Vertreterinnen gehört, die auch Mitglied im Gewässerbeirat sind. Ich glaube, der Gewässerbeirat ist ein deutlich größeres Gremium. Und meine Meine Bedenken, die hatte ich ja da auch geäußert an dem Tag, gehen in eine ähnliche Richtung. Wir haben ein Gremium, was wir extra auf den Weg gebracht haben, oder Verwaltung hat dieses Gremium ja letztendlich als eins der Ergebnisse der großen Konferenz zu den Damewiesen seinerzeit auf den Weg gebracht. Ein Gremium, was dort arbeitet, ich glaube 3 Sitzungen schon hatte, eine Prioritätenliste entsprechend erarbeitet hat. Und auch ich finde es, vielleicht war das Hintergrund Ihrer Frage, Frau Krebs, schade, dass wir jetzt uns da eine Maßnahme rauspicken und die jetzt irgendwie nochmal besonders hervorheben. Das hat für mich so ein bisschen was von die Arbeit dieses Beirats nicht so richtig ernst zu nehmen, weil ich glaube, wenn die dann fertig sind mit ihrer Priorisierung dieser Liste, hätten wir eine Vorlage bekommen, ähnlich wie damals diese Liste der Rat AG mit einer Priorisierung, und dann hätten wir vortrefflich die auch abarbeiten können. Jetzt also eine Maßnahme exponiert herauszunehmen von, glaube ich, 23, die da insgesamt auf der Liste stehen, finde ich auch ein bisschen wenig wertschätzend der Arbeit dieses Gremiums gegenüber. Aber Frau Jordan hat sich gemeldet.
Ja, jetzt nochmal ganz kurz nochmal, das war jetzt ein falscher Zungenschlag von Ihnen. Also es ist keine Bürgerinitiative, ja. Ich habe ja bisher immer zu jeder Sitzung oder von jeder Zusammenkunft des Gewässerbeirates im Umweltausschuss auch berichtet. Das ist auch immer Anlage zum Protokoll des Umweltausschusses, die Protokolle des Gewässerbeirates. Wir haben bislang 4 Sitzungen gehabt mit allen Eigentümern, mit allen Betroffenen dort, Interessen, mit der BRDC und Naturschutz und so weiter. Die sind ja alle dort beteiligt. Die Liste steht jetzt erstmal so. Wir werden die nochmal endabstimmen dort. Und Ziel war, auch darüber hatte ich im Umweltausschuss schon berichtet, dass im ersten Quartal 2024 diese Liste dann vorgelegt wird der Stadtverordnetenversammlung, um dort dann das weitere Vorgehen zu beschließen. Wir sind jetzt dabei, mit der unteren Naturschutzbehörde dort noch Dinge abzustimmen und auch schon mal die fachliche Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde einzuholen. Das wird dann alles auch Bestandteil der, je nachdem, entweder erst Informationsvorlage und dann Beschlussvorlage. Das müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Aber wie gesagt, so ist der Stand jetzt aus verwaltungsinterner Sicht.
Vielen Dank, Frau Schulz.
Ja, ich würde nur noch mal kurz was wegen dieser Exponiertheit einer einzelnen Maßnahme erklären wollen. Und zwar stehen demnächst wieder einige Schutzzeiten an und Sinn und Zweck das hat jetzt schon Folgen, aufgrund des Klimawandels und weiß nicht, was wir da gerade zurzeit alles haben, gibt es da jetzt schon große Probleme und es besteht eigentlich eine gewisse Dringlichkeit, und dieser Antrag wurde jetzt genommen, damit der noch rechtzeitig, also gestellt, damit das noch möglicherweise rechtzeitig durchgeführt werden kann, bevor diese Schutzzeiten losgehen. Deswegen einfach dieses Vorwegnehmen, weil, wie Frau Jordan ja gerade sagte, diese Liste wird wahrscheinlich erst irgendwann im nächsten Zyklus vorgelegt und beschlossen, und dann haben wir schon wieder alle Schutzzeiten und ein ganzes weiteres Jahr ist verloren. Danke.
Vielen Dank. Also der Argumentation kann ich folgen. Ich wüsste halt nur gern, was die anderen 22 sind. Also vielleicht steht da ja was drauf, was noch viel, viel wichtiger ist. Also ich will gar nicht die Wichtigkeit dieser, habe ich auch schon im Ausschuss gesagt, gar nicht die Wichtigkeit dieser Maßnahmen in Frage stellen, sondern ich hätte sie gerne quasi in dem Potpourri der anderen 22 gesehen und dann bewertet und quasi die Expertinnen, die da eine Priorisierung vorgenommen haben, auch entsprechend gewertschätzt, indem ich mich dann mit einer Gesamtvorlage beschäftige und jetzt eben nicht diese eine Maßnahme heraushebe, weil wer bin ich denn, dass ich jetzt entscheide, dass das die ist, die zuerst und erstmal als einzige favorisiert durchgeführt wird? Das ist einfach was, wo ich sage, da haben wir schon mal so ein Gremium, endlich, die sich damit dezidiert auseinandersetzen, und dann nehmen wir uns aber ein Stückchen raus und machen einfach mal los. Okay, gibt es weiteren Redebedarf? Herr Stock.
Nur eine Anmerkung. Ja klar, haben wir das Recht, auch mal aus dem Katalog was zu priorisieren, wenn wir der Meinung sind, dass das wichtig ist. Und ich lasse mir das auch ehrlich gesagt nicht von einer Arbeitsgemeinschaft nehmen, dieses Recht zu sagen, ich bin 96 nach Wildau gezogen und die Damewiesen und die Entwässerung der Damewiesen ist ein Thema seit 1996. Und ich möchte, dass da endlich mal was passiert. Und dieses Recht möchte ich ganz gern einfach haben, zu sagen, das ist mir wichtig.
Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Vorlage F288 / 2023 seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Habe ich auch, 11. Möchte jemand dagegen stimmen? Gibt es Enthaltungen? Bei 2 Enthaltungen? Angenommen, vielen Dank. Und wir kommen zur Vorlage F289/2023, ordnungsgemäße Durchführung der vertraglich festgelegten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen der Orchideenwiese in Wildau. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer der Vorlage F289/2023 zustimmt und diese beschließen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Hier möchte ich Einstimmigkeit erkennen, es sei denn, jemand möchte dagegen stimmen oder sich enthalten. Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Auf meinem Zettel sind wir durch. Ein Antrag zur Geschäftsordnung.
Läuft ja heute. Aufgrund der Tatsache, dass wir dann doch jetzt glücklicherweise relativ gut durchgekommen sind, würde ich gerne wenigstens jetzt mein Fauxpas von vorhin entschuldigen und würde nochmal beantragen, dass Herr Korte jetzt nochmal seine Zeit kriegt, eventuell seine Fragen dann nochmal zu Ende stellen zu können. Genau.
Dann habe ich einen Antrag zur Geschäftsordnung. Eine Gegenrede, Herr Wilde?
Ich darf dezent auf unsere Einwohnerbeteiligungssatzung aufmerksam machen. In der ist die Dauer der Einwohnerfragestunde auf 30 Minuten begrenzt. Ich interessiere mich jetzt nicht, wenn wir mal 29 oder 32 machen. Aber nun ist gut.
Vielen Dank, Herr Wilde. Eine kurze Bemerkung von mir. Also die Einwohnerfragestunde an sich, was die Fragen von Einwohnern angeht, war deutlich unter 30 Minuten nach meiner Der Gesamtkomplex, da bin ich bei Ihnen, war deutlich lang, was hauptsächlich, und das würde ich tatsächlich dann auch dem Vorsitzenden nochmal mitgeben wollen, als Lernen mitnehmen wollen würde, dass wir demnächst dann doch mit den hier anwesenden Einwohnerinnen beginnen und deren Fragen und dann quasi unsere eigenen dann hinterher erst behandeln. Dann können wir nämlich genau gucken und nach 30 Minuten einen Cut machen, ohne die extra angereisten Einwohnerinnen zu verprellen an der Stelle. Aber wir haben einen Antrag zur Geschäftsordnung, den würde ich tatsächlich noch zur Abstimmung bringen. Wer Herrn Weidler an dieser Stelle folgen möchte und Herrn Korte die Chance geben möchte, seine 2 Fragen noch zu stellen, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Dann sind wir bei 2, 4, 6, 8, 10. Ja, Herr Korte, dann.
Ja. Ja, vielen Dank. Hallo, hallo, geht das? Ja. Das geht doch ganz schnell. Beim letzten Wahlkampf war immer wieder von der Rede, immer wieder von der dringend notwendigen Fuß- und Schulwegsicherung die Rede zu hören. Meine Frage ist, welche Projekte wurden bereits realisiert, angeschoben oder beziehungsweise sind zu erwarten?
Fußwegsicherung, was Schulwegsicherung, was noch?
Fuß- und Schulwegsicherung.
Okay, also ich würde zu Herrn Kolbmer dann rüber gucken, welche Dinge wir da haben. Zumindest kann ich sagen, dass wir die Rad-AG weiter fleißig bespielen, dass die Maßnahmen, die dort aufgelistet worden sind, also auch in Zusammenarbeit mit den Abgeordneten priorisiert worden ist und wie Herr Anders heute schon gesagt hat, im Haushalt Einfluss gefunden hat, dort sich niedergeschlagen hat und dementsprechend, ich sag mal ganz salopp, so wie Geld da ist, eben auch Projekte Stück für Stück abgearbeitet werden. Also sichtbar ist es ja Miersdorfer Straße, also nach Miersdorf raus sind am Kreisverkehr Lidl, da ist ein Stückchen Weg dazu gekommen, eine Tiefbaumaßnahme, auch direkt zur Dorfaue hin, da ist ein Schluss hergestellt worden, da war ja nur so ein Sandweg gewesen. Das sind die Sachen, die mir jetzt gerade so einfallen. Wir haben mit dem Straßenverkehrsamt einen Auditor eingesetzt, der die Bergstraße und die Freiheitsstraße begutachtet hat, inwiefern dort die Querungen für Fußgänger ganz allgemein notwendig sind. Der Auditor hat festgestellt, es ist nicht notwendig. Ich sage es mal jetzt ganz salopp, Herr Kolb, Sie müssen mich verbessern, wenn ich es falsch sage. Es ist ja noch nichts passiert, ist noch niemand gestorben, also müssen wir nichts machen. Frage ich mich natürlich, okay, wie viel müssen denn sterben, damit wir dann was machen können? Wir haben dort Einspruch eingelegt, zusammen mit der Bauverwaltung, und ich prüfe da auch Rechtsmittel, inwiefern wir da weiterkommen, weil das tatsächlich für mich mittlerweile keine handhabbare Aussage mehr. Das vielleicht so ganz kurz zu den einzelnen konkreten Dingen. Da wurde schon viel gesagt, was wir da machen wollen. Wir sind da zumindest dran. Herr Kolb, wollen Sie ergänzen?
Nur noch ganz kurz ergänzend. Sie hatten ja hauptsächlich auf die investiven Maßnahmen hingewiesen, die jetzt schon durchgeführt wurden. Insbesondere gilt es aber hier auch unter dem Aspekt der Wegeunterhaltung Verbesserungen herbeizuführen. Das sind einerseits Maßnahmen in den Gehwegen und ja auch Radfahrerfreibereichen, aber auch insbesondere auch die Querungen, die angesprochen waren. Und da ist ja auch eine Situation an der Freiheitsstraße mit der Querung, mit der Kreuzung der Fichtestraße, die ja als einseitige Bedarfsampel nur ausgebildet ist, was ja schon immer in der Diskussion war hinsichtlich auch der Zuführung zur Grundschule. Dort ist die Initiative auch in Verbindung mit den Investoren der Lehren und sich hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, aber die sich jetzt anzeichengebend füllenden Wohnbereiche hinter Rewe sich darstellen. Und dann ist auch diese Maßnahme in Angriff zu nehmen. Also insbesondere jetzt dort auch die Querungsmöglichkeit für die Kinder, die aus dem Bereich Rüttegrund Richtung Grundschule kommen.
Ich würde hier auch gern noch mal ergänzen wollen, weil auch gerade aus Richtung des Bürgerbündnisses, schönen guten Abend, die Herrschaften da sind, Ronny Krischan und René Schubert. Dort wurde ja unter anderem auch mal öffentlich kolportiert, naja, jetzt müssten wir ja langsam Taten folgen. Also ich möchte dazu eindeutig sagen, wir sitzen hier in der Runde mit den Stadtverordneten und den sachkundigen Einwohnern zusammen. Wir wägen viele Dinge ab und wir sind in Planungsprozessen drin. Wir arbeiten Sachen auf, die über Jahre gar nicht angefasst worden sind. Und diese Zeit, die wird man zugestehen müssen. Erstens. Zweitens, ich habe eine Amtszeit von 8 Jahren. Und ich kann jetzt schon versprechen, man wird sich schon noch wundern, was hier passiert und welche Dinge hier aus dem Boden schießen werden. Und es sind nicht nur Bauwerke, sondern auch Dinge, die zwischen den Menschen passieren, die Verbindungen, die hergestellt werden. Und ich glaube, da können wir auch schon, oder kann ich persönlich auch auf Erfolge schon verweisen. Also es ist mir einfach wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil das kann ich einfach nicht so im Raum stehen lassen.
Vielen Dank. Zu der Frage noch eine Frage. Zu einem oder Fragestunde, aber dann hat der Quarter darf noch eine.
Es geht ganz schnell. Das ist, ich habe.
Ja,
ich jetzt?
Ja.
Ja, okay. Dem Betreiber des Sportcasinos wurde gekündigt, das ist mir zu Ohren gekommen. Können Sie da etwas Näheres dazu sagen?
Das ist ein planmäßiger Vorgang. Das Gebiet dort, das Gebäude wird komplett saniert. Der Herr, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, also der Betreiber, der wurde rechtzeitig darüber informiert, dass diese Maßnahme stattfindet, dass er sich darauf einstellen muss. Und das ist
hier. Aber ist noch nicht gekündigt.
Der ist noch nicht gekündigt, aber dies wurde in Aussicht gestellt und das wird sehr wahrscheinlich auch kommen. Herr Kolb, wollen Sie dazu?
Ich glaube, Frau Jordan ist ganz aufgeregt.
Ja. Entschuldigung.
Ja. Ja, also dem Betreiber wurde nicht gekündigt. Wir haben ja vor, weiß ich nicht, 1-2 Jahren mit ihm den Vertrag gemacht. Er war ja immer Unterpächter zunächst gewesen und dort haben wir schon festgelegt, dass das nur so lange Bestand hat, bis dort oben neu gebaut wird. Das ja, es gibt ja einen Stadtverordnetenbeschluss. Oder eine. Jedenfalls ist die Politik sich ja einig gewesen, dass dort kein keine Gaststätte mit errichtet wird mit öffentlichen Mitteln. So. Und daher entfällt das dann, sobald dort oben gebaut wird.
Herr Kolb.
Das weiß er.
Sorry, Herr Kolb.
Ganz kurz ergänzend, dafür auch die nächste Sitzung des Hauptausschusses am 5.12., wo ja die Planungsvergabe genau für die Sanierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes Otto-Franke-Stadion erfolgen soll. Und daher haben wir ja seit Jahren Purzelbäume veranstaltet, um da überhaupt eine Finanzierungsförderung herbeizuführen. Das ist gelungen, doch über die Städtebauförderung für das Bereich lebendige Zentren oben im Bereich des oberen Wildaus. Und da ist allerdings ausgeschlossen, dass dort eine kommerziell genutzte Einheit mit integriert wird.
Vielen Dank. Frau Krebs.
Nur noch mal eine Frage an den Bürgermeister. Wir hatten ja dich eingeladen zu unserer Sitzung der Linken und da ging es nochmal um die Mieterparkplätze der Vivo, die ja jetzt die gekündigt worden sind und die zum 1. Januar ja erhöht werden sollen, die Mieten der Mieterparkplätze, zum Teil um 50%, von 20 auf 30 Euro im Monat. So, und die Begründung, die jetzt kam, auch von der Vivo, rechtfertigt eigentlich nicht die Erhöhung der Mieten. So, wir hatten ja darüber gesprochen. Du wolltest dich nochmal mit Herrn Schulze besprechen und wollte dich einfach fragen, fand dieses Gespräch statt und mit welchem Ergebnis?
Also tatsächlich aufgrund der Vielzahl der Dinge, die jetzt gerade so auf meinem Tisch waren, ist es ein bisschen untergegangen. Räume ich ein, hole ich nach, ich notiere es mir. Herr Weiler meldet sich gerade, aber nochmals, das habe ich auch schon zur Sitzung gesagt, was natürlich jetzt nicht rechtfertigt, dass ich gar nicht geantwortet habe. Es ist die Geschäftspolitik und das Geschäft der Vivo selbst mithin des Geschäftsführers, der Dinge festlegt, worauf ich als Gesellschafter keinen Einfluss habe. Also beziehungsweise in dem Moment, wo ich Einfluss ausübe, könnte ich machen. Ja, so wie jeder Vertreter, dem irgendwas gehört, kann ich dann Einfluss, dann übernehme ich Haftung. Und Herr Schulze wird gut bezahlt als Geschäftsführer, um dort die Entscheidungen entsprechend zu treffen. Und da habe ich nach wie vor größtes Vertrauen. Aber trotzdem nehme ich das nochmal mit.
Geht einfach um das Gespür, was da wirklich viele Mieter vermissen lassen. Das Gespür für den Zeitpunkt dieser Erhöhung. So, wir haben alle große Belastungen, gerade auch die Mieter der Vivo, die wirklich bis zu 800 Euro nachzahlen müssen an Betriebskosten von 2020, einige noch darüber hinaus, und sind nicht wenige. Und dann kommt halt jetzt auch noch die Erhöhung der Parkplätze. Also im Gespräch mit den Mietern kriegt man einfach mit, dass sie sich nicht mehr dass sie das Gefühl haben, die Vivo hat sie gar nicht im Blick. So, und das weiterzugeben, und das wurde ja in Briefen auch der Vivo mitgeteilt, verschiedene haben sich zusammengetan und Briefe geschrieben, so, und haben dann aber eben eine Antwort bekommen, die ja einfach nicht so richtig zufriedenstellt. Und da als Bürgermeister auch im Sinne der Bürger nochmal einfach die Stimmung vielleicht wieder weiterzugeben. Ich dachte, darauf hätten wir uns verständigt.
War das dann eine Meldung, Herr Weidler? Hat sich erledigt. Dann, Frau Schulz, auch noch eine Frage.
Nein, das ist zu diesem Punkt tatsächlich. Ich bin zwar persönlich nicht direkt von dieser Erhöhung betroffen, aber andere Nachbarn von mir, die ihre Parkplätze an anderer Stelle haben, und wurde darauf auch angesprochen und habe Herr Schulze auch schon bei der letzten Stadtverordnetenversammlung darauf angesprochen und war mit im Gespräch darüber. Man muss tatsächlich sagen, auch in anderen Kommunikationsgeschichten haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort nicht so ein besonderes Feingefühl, wenn sie auf bestimmte Sachverhalte hinweisen. Und laut Herr Schulze ist man da aber schon dran, die Mitarbeiter entsprechend nachzuschulen, dass sich das dann mal verbessert. Also die Briefe, die wirken teilweise wirklich richtig schlimm, als hätte man selber irgendwas verbrochen und deswegen passiert das jetzt. So kommt es teilweise rüber, aber man arbeitet da wohl schon dran.
Vielen Dank. Tatsächlich würde ich da aus eigenem Erleben auch sagen, Das ist manchmal nicht so schön, was man da geantwortet kriegt. Manchmal wartet man auch auf Antworten. Ich warte aktuell auch schon länger. Aber ich glaube, das ist letztendlich nicht Gegenstand unserer Runde hier, ne? Weil das ist etwas, was man dann wie auch immer mit der Gesellschaft als solchen dann nochmal besprechen muss. Gibt es sonst noch Redebedarf? Frau Zierfuge möchte jetzt auch nach Hause. Okay, dann würde ich den zweiten Versuch unternehmen. Es sei denn, weiter reißt die zwei Finger. Nein, danke. Um 21.54 Uhr die Sitzung zu beenden. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Ach so, und frohe Weihnachten.